Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Radio Ravnica. Heute mit einem fabelhaften Thema und einem fabelhaften Gast. Aber bevor wir dazu kommen, Marc, hi, wie geht's dir?
Ja, hi, mir geht's super. Ich hab mega Bock auf die Folge. Das ist etwas, wo wirklich auch mein Herz ein bisschen für schlägt. Und ich freue mich auf unseren Gast. Und das wird cool.
Ja, und bevor wir jetzt hier noch groß Töne spucken, holen wir ihn auch direkt mal mit ins Boot. Hi, Tim, wie geht's dir?
Hi Robin, hi Blacky. Mir geht's richtig gut. Ich habe mich schon richtig auf diese Folge gefreut. Schon sehr lange. Genau. Also ich gucke euch ja auch schon sehr lange.
Das ist immer Man so sieht ein, dich regelmäßig so in den Kommentaren so. Auch.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall, genau, wir haben Tim Sorath ist heute bei uns am Start und wir reden heute in der Folge hauptsächlich um den Vergleich Magic the Gathering, worum wir sonst immer reden, und unter anderem eben Pokémon TCG, Yu-Gi-Oh! Und Flesh and Blood. Das heißt, wir gucken so ein bisschen die größten Rivalen von Magic the Gathering. Wie stellt sich da Magic the Gathering auf? Was können wir als Magic the Gathering-Spieler vielleicht lernen oder die Macher von Magic the Gathering von den anderen TCGs? Was macht's besser? Was macht's schlechter? All das werden wir heute in voller Ausführlichkeit und lückenloser Aufarbeitung, natürlich nicht, aber halt eben diskutieren, ein bisschen in Erinnerungen schwelgen, denn wir haben alle so einen leichten Hintergrund auch in anderen TCGs und dementsprechend auch gerade Tim, zu dem wir auch jetzt gleich direkt im Anschluss kommen, hat er ja auch schon einige Videos zu auf seinem Kanal gemacht. Aber bevor wir starten, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, dann gebt dem Video doch gerne ein Like und abonniert es, wenn ihr das noch nicht getan habt, so verpasst ihr keine weitere Folge Radio Ravnica. Wenn ihr das Ganze natürlich als Podcast hört, auf Spotify oder Apple Podcast, könnt ihr dort auch gerne folgen und auch, wenn das euer Klient hergibt, 5 Sterne geben, beziehungsweise eine positive Bewertung dalassen. Auch gerne kommentieren, das kommt auf irgendwelche Wege an uns an, aber wir können teilweise nicht darauf antworten, das ist irgendwie weird über Podcast, weil jede Plattform nochmal anders ist. Aber könnt ihr es gerne machen, denn das sorgt dafür, dass im Hintergrund die Algorithmusrädchen ein bisschen flüssiger in unserem Favor quasi laufen. Wenn ihr mit uns in Interaktion treten wollt, könnt ihr das gerne tun auf Twitter, Instagram und natürlich dem Gamery/Radio Ravnica Discord. Dort haben wir ja verschiedene Aktionen, dort wird regelmäßig Magic gespielt, aber dort findet ihr auch den Weg zu unserem Ask Us Anything, wo ihr Fragen an uns stellen könnt, die wir dann im Podcast beantworten. Zu guter Letzt haben wir noch den Reiter finanzielle Unterstützung. Das heißt, wenn ihr uns direkt auf direktestem Wege unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun. Zum einen bei patreon.com/gamery, zum anderen auf den kleinen Join-Button unter diesem Video, wenn ihr es auf YouTube schaut, über eine YouTube-Mitgliedschaft. Selbe Preise, selbe Benefits. Ihr kriegt den Podcast in voller Länge vor allen anderen zur Verfügung gestellt und werdet am Ende eines Podcasts und in der Endcard namentlich erwähnt. Also wenn euch das interessiert, schaut gerne mal rein. Und bevor ich jetzt noch weiter herumlabere, kommen wir einfach mal zu dir, Tim. Tim Sorath heißt der YouTube-Kanal. Und wie würdest du selbst beschreiben, was ist so dein Fokus von dem YouTube-Kanal?
Also, mein Fokus ist eigentlich generell Nerdtum, so das deutsche Nerdtum vielleicht auch so ein bisschen. Mhm. Wobei ich jetzt eigentlich fast nur noch Sammelkartenspiel-Content mache. Und davon so, ja, der Großteil auf jeden Fall Magic the Gathering. Aber ich habe meinen Kanal mit Absicht nicht MTG-Sort oder sowas genannt, damit ich halt die Möglichkeit noch offen habe, auch über andere Leidenschaften von mir früher zu reden, wie halt Pokémon, Yu-Gi-Oh! Und mir auch noch meinen Ursprung von damals, ich glaube, wann habe ich den Kanal gegründet? Vor fast 10 Jahren mittlerweile. Da hatte ich halt nur Warhammer 40k-Content. Und da kommt dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder ein bisschen was, weil meine Lieblings-Tyranniden da neue Regeln kriegen und so. Deswegen, also ich lass mir alle Themen offen und lass mir auch offen, dass wenn mich irgendwie zum Beispiel ein neues Sammelkartenspiel total begeistert, dass ich darüber auch Content dann machen kann. Mhm. Und ja.
Ja, das ist das ist auf jeden Fall ziemlich cool, weil also ich habe auch natürlich deinen Kanal auch abonniert und ihr solltet das auch tun. Und es ist nicht so, dass jetzt so jedes Video mir sofort so reinspringt von wegen, boah, das muss ich gucken. Aber wenn ich dann reinschaue, sind da immer wieder Aspekte da drin, wo ich denke, das ist super interessant. Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hast du gerade 2 Videos gemacht, die quasi sind einmal Yu-Gi-Oh! Aus der Sicht eines Magic-Spielers und Magic aus der Sicht eines Yu-Gi-Oh!-Spielers. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, also es wäre keine Videoidee, die mir sofort kommen würde, aber die ist super interessant. Also deswegen ja auch das Thema der Folge dahingehend. Du hast ja auch einen sehr speziellen Stil in deinen Videos. Das sind alles wirklich handgezeichnete Charaktere und Animationen, richtig?
Ja, also ich mache es relativ minimalistisch, sage ich mal. Ich habe jetzt kein großes Kamera-Setup. Das ist auch eine Ausnahme, dass ich jetzt hier vor der Webcam bin. Also ich habe ein paar kleine Laberaufnahmen so Vlog-mäßig schon gemacht zwar, aber mache am liebsten halt diesen Präsentationsstil, nenne ich das immer, wo ich halt wirklich passende Bilder dazu zeige, auch einfach Stills, also nicht bewegte Bilder. Das ist halt auch nicht so viel optisch ablenkt vielleicht dann. Und ich zeichne da auch sehr gerne viel für, mit in so einem kleinen Comic-Stil oder ja, verschiedenem, so dass ich halt Bilder, die ich brauche, da vor allem für meine Imagine Magic The Gathering-Reihe, da gucke ich halt, dass ich fast immer so Charaktere dann darstelle, so dass ich auch ein bisschen zeigen, wie vielfältig die Magic Community ist, so junge Leute, alte Leute, alle Geschlechter und so weiter. Ja.
Sogar Judges.
Und Judges, genau. Blacky war in einer meiner letzten Folgen als Gast, genau.
Ja, das habe ich, da war ich auch ein bisschen eifersüchtig, dass dann so eine gezeichnete Blacky-Gestalt war. Und ich glaube, ja, Marc, du wusstest davon auch gar nichts, ne? Das war so überraschend dann im Video, als du es dann gesehen hast, ne?
Also ich wusste, dass das in der Richtung kommen wird. Wir hatten uns vorher schon mal drüber unterhalten natürlich. Und auch so ein, zwei Entwürfe habe ich dann ja schon gesehen. Und hatte dann hier und da noch mal kurz so Atem. Aber dann, ich glaube, das Finale habe ich erst richtig im Video gesehen, wie ich alles täuscht, genau.
Ja.
Die Finalversion, ja.
Und dann gibt es ja tatsächlich noch eine Sache, für die man dich auch bei anderen Kanälen kennt. Und zwar zeichnest du ja auch Playmats, richtig?
Ja, das hat man bei Dr. Alzheimer und Melibone MTG gesehen. Da habe ich, ich habe hier gerade eine, aber da müsste ich jetzt gerade alles abbauen für. Aber könnt ihr auf den Kanälen auf jeden Fall gucken. Da habe ich handgemalte Spielmatten gemacht mit Markern, Touch- und Copic-Markern.
Ah.
Einfach auf so eine weiße Ultra Pro, wie ihr die kennt, so einfach.
Ach krass, einfach direkt. Ein
Unikat gemalt.
Direkt quasi einfach drauf gezeichnet, oder was?
Genau. Ja,
ja.
Sieht auch sehr, sehr gut aus, tatsächlich.
Ja.
Weiß nicht, ob du deine gerade da hast, Blacky.
Die liegt hinter mir in dem Greenscreen, leider. Das ist schwierig. Das ist
schade.
Ja, auf jeden Fall, also Kunst und Nerd-TCG, das ist auf jeden Fall so dein großer Aspekt und sehr vielfältige Videos. Stimmt. In sehr vielen verschiedenen Bereichen, also wenn euch irgendwas davon interessiert, was wir jetzt gerade besprochen haben und was wir nachher noch besprechen werden, dann schaut auf jeden Fall beim guten Tim Soart vorbei, abonniert da und er hat sowas von verdient, so viel Kreativität in den Videos. Aber ich würde mal sagen, wir steigen mal direkt ein in unser ersten Vergleich. Und zwar, Magic the Gathering versus Pokémon TCG. Könnte man so jetzt den ersten Bereich nennen. Und da muss ich ganz kurz erwähnen als Disclaimer, das hatten wir vor Jahren schon mal bei Radio Ravnica, ich glaube Folge 3 oder so. Hier haben wir schon mal eine Folge gehabt, die so hieß. Aber seitdem hat sich viel geändert und wir haben, ich würde sagen, ich kann ein bisschen flüssiger reden seitdem und habe vielleicht noch mal ein paar angepasste Meinungen. Also wenn ihr euch da noch mal in den Archiven durchwühlen wollt oder so, dann könnt ihr es gerne tun. Aber hier wird es wahrscheinlich mehr Informationen geben, weil wir auch sehr viel kompetentere Leute dabei haben. Wie sind denn eure Berührungspunkte mit dem Pokémon TCG? Habt ihr das mal gespielt? Habt ihr das mal gesammelt? Wann war so der erste Berührungspunkt?
Ja, also darf ich anfangen?
Ja, klar.
Mein Berührungspunkt mit Pokémon generell war das TCG, weil mir mein Cousin meine ersten beiden Pokémon-Karten geschenkt hat. Zwar war das ein Bisasam und ein Smogon, glaube ich, oder ein Bisasknosp. Und da war ich dann sofort so, wow, okay. Dann kam die Anime-Serie, dann kamen noch weitere Pokémon-Karten und das Gameboy-Spiel. Und ja, seitdem, ich glaube, ich habe nur zu Gameboy-Advance-Zeiten eine kurze Pause gemacht und bin dann ab Pokémon Platin wieder total eingestiegen, so dass ich mir jetzt jedes Pokémon-Spiel, was rauskommt, am Erscheinungstag kaufe und auch so viele Poketuber gucke und mir da auch immer ein bisschen Ideen holen und auch einfach so meine Gedanken zu den Pokémon-Spielen, auch ein bisschen das Sammelkartenspiel immer schweifen lasse. So.
YouTuber,
das ist einfach so faszinierend, die Welt.
YouTuber, die Pokémon-Content machen, heißen Poketuber? Das ist ja ausgezeichnet, das ist ja geil. Warum sind wir keine Gathering-Tuber oder Gather-Tuber?
Das gibt ja auch die Yugi-Tuber. Das rollt nicht so gut.
Ja. Was meinst du, Marc?
Es gibt ja auch die Yugi-Tuber. Also die haben alle so einen fancy Namen, nur wir nicht.
Goddammit. Nee. Wir heißen einfach
Magic
nur...
Magic-Tuber, das klingt ja nicht.
Wir heißen einfach nur TCG-Boomer. Super alte Kartenspiele spielen. Aber Marc, wie ist dein Berührungspunkt mit Pokémon?
Ja, tatsächlich. Ich bin mit dem Gameboy-Spiel eingestiegen, weil es war... ich habe ein Gameboy bekommen, ich habe das Blau bekommen, ich war glücklich. Und danach habe ich das Silber bekommen und danach habe ich nie wieder großartig ein Pokémon gespielt, außer einmal auf meinem alten Let's Play-Channel, in den Let's Race. Aber ansonsten habe ich nie wieder Pokémon gespielt, weil für mich gibt es 251 Pokémon, dann hört Pokémon auf.
Und, aber Bautz!
Und das ist schon großartig. Ich kenne viele Leute in meiner Umgebung, die nur 151 sagen, die existieren. Nee, tatsächlich habe ich dann angefangen, dieses Spiel zu spielen, das TCG, eben durch einen Nachbarn von mir. Und lustigerweise war ich der Einzige bei uns auf der Schule, der die Regeln kannte. Und alle anderen haben halt nur gesammelt und die irgendwie getauscht. Und dann wurden irgendwas, 5 Energiekarten gegen einen Trank getauscht. Und dann, also niemand wusste, was irgendwas war. Und da habe ich mich dann halt wirklich mal hingesetzt und habe dann halt die Regeln durchgelesen, habe das Spiel dann angemacht, auch mit den Preisen und was nicht allem. Und habe immer noch mein Deck von damals, von Base Set 1, Base Set 2 und Jungle. Ich glaube, das Format heißt 99, wenn ich mich alles täuscht. Habe ich irgendwie rumliegen. Und habe neulich den Pokémon-Professor auch dazu gemacht. Dementsprechend, ich habe gute Berührungspunkte mit Pokémon, aber sehr nostalgisch.
Ja,
geht mir auch so.
Ja, bei mir war es tatsächlich so, ich habe auch das Pokémon-Videospiel auf dem Gameboy damals gespielt. Und zwar noch zu einer Zeit, wo es halt, ich glaube, kurz vorher oder kurz danach kam halt dann die Serie raus. Das heißt, ich habe noch die ersten, das erste Dorf quasi so abgegrast mit meinem Cousin damals, ohne dass wir irgendeine Ahnung hatten, wie Pokémon grundsätzlich funktioniert. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das bildlich vorstellen könnt, aber in der alten Rot und Blau, wenn ihr dort ins Pokémon Center geht, da ist ja an dem Schalter so ein Kreisding, was einfach nur so ein grafisches Element ist. Und weil wir damals super klein waren und auch nicht die Texte irgendwie gelesen haben oder sonst irgendwas, sind wir in ein Pokémon Center gegangen, so, ja, und was machst du da? Hast mit der Frau geredet, einfach durchgeklickt, weil Texte sind ja langweilig, und dann so, ja, was hat die denn jetzt gemacht? Ja, die hat dir einen Muffin gegeben, deswegen, das liegt ja auf dem Tresen, liegt ein Muffin.
Geil.
Das ist so, das macht überhaupt keinen Sinn, so, du kannst den nicht aufnehmen oder sonst was, trotzdem war für uns komplett klar, da gehen wir hin, um Muffins zu bekommen. Und also wir waren noch super, super klein, muss ich dazu sagen. Also das ist richtig dumm.
Das ist aber gar nicht so verkehrt, weil in den neueren Spielen sind Cafés in den Pokémon-Zentren,
wo du Muffins kriegst. Ja. Das stimmt, ja. Ja, und danach, also wie ich dann mit den Videospielen weiterging, ist halt, ich habe dann noch Gold und war einer der wenigen, die dann vom Game Boy zum Game Boy Advance in meiner Freundesgruppe weitergegangen sind. Da habe ich dann noch Rubin und Saphir gespielt. Und ich glaube, danach die Generation habe ich alle übersprungen bis zu Heart Gold und Soul Silver, den Remake. Mhm. Und dann habe ich noch mal, ich glaube, mit X und Y angefangen. Und dann jetzt Sword and Shield und Sun and Moon noch gespielt. Also ich bin so casual, aber schon auch immer dabei, wenn was Neues rauskommt. Also von der Hauptserie. Das TCG.
Jetzt ganz kurz die Frage. Habt ihr jemals das Game Boy Training Card Game von Pokémon gespielt?
Da wollte ich gerade drauf hinaus.
Ja. Und das war auch das, was einem die Regeln beigebracht hat damals.
Ja, genau so war das.
Habe ich hier noch rumliegen.
Deswegen, ich habe auch tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit, habe ich tatsächlich auf diesem YouTube-Kanal, habe ich auch noch mit einem Kumpel Jason, wir haben uns das Gameboy-Spiel damals angeguckt und nochmal einfach gespielt, und es ist halt so ein letzter Versuch, einfach Let's Plays mal zu veröffentlichen, mal gucken, ob das halt läuft. Also das findet man irgendwo auf dem YouTube-Kanal bei mir, wo wir, glaube ich, die ersten 2 Gyms, also es ist ja so nach Themen sortiert, quasi durchspielen, und ja, wie Tim schon sagte, das war so der Einstieg, wie ich auch die Regeln gecheckt habe, weil davor war es halt so, okay, da sind ganz viele Zahlen drauf, aber da ist halt ein Glurak drauf, deswegen ist es cool und man tauscht es halt herum. Und es wurde bei mir auf dem Schulhof sehr schnell abgelöst von Yugi. Also es kam halt dann sehr schnell so von wegen, oh, Pokémon TCG, aber Yu-Gi-Oh! Da gibt's eine neue Serie, gibt's neue Karten, da hat man sofort das Spiel auch gecheckt, weil es Teil der Serie war und so weiter. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal quasi das Pokémon TCG. Wer traut sich denn zu, mal zusammenzufassen, wie das grundsätzliche grundsätzliche Regelwerk von Pokémon quasi funktioniert? Wie sieht so ein typischer Zug aus? Marc, möchtest du dich mal
Du bist Judge.
Du bist Judge.
Bei dir ist es extra peinlich, wenn du was Falsches sagst.
Ja, genau. Das sind die Leute von uns schon gewohnt. Tatsächlich ist ein Zug in Pokémon relativ einfach aufgeteilt, weil man hat nicht sehr viele Phasen. Also es ist nicht so krass wie in anderen TCGs, wie zum Beispiel Magic, dass man wirklich irgendwie Standby, Draw, Main One, Battle, Main One, End of Turn und die dann noch unterteilt in andere Sachen hat. Sondern man hat im Endeffekt nur die erste Phase, die fällt mir jetzt gerade nicht ein, wie sie die heißt. Das ist im Endeffekt ist es eine Versorgungsphase, wo halt wirklich dann Karte gezogen wird, geschaut wird, was passiert. Danach hat man einfach eine Main-Phase, wo man einfach alles machen kann. Also das ist dann, man spielt Trainerkarten, man legt Basis-Pokémon unten auf die Bank, wenn man ein aktives Pokémon hat und kann eine Energiekarte verteilen und ja, kann dann noch machen, was man möchte, evolutionieren und ähnliches. Und dann geht man in die Kampfphase, dann prügelt man auf dem gegnerischen Pokémon rum und dann ist der Zug zu Ende. Das ist ganz, ganz grob gesagt. Da kommen natürlich noch Feinheiten, wie zum Beispiel, wenn das gegnerische Pokémon kampfunfähig gemacht wird, dann muss ein weiteres Pokémon von der Bank nachgerückt werden und man hat einen von 6 Preiskarten, die man kriegt. Ja. Im Normalfall einen. Es gibt mittlerweile auch Karten, die dann 2 oder, glaube sogar 3 geben, wenn mich alles täuscht. Und wenn man dann, ich glaube, den letzten gezogen hat, hat man das Spiel gewonnen.
Genau, das versucht quasi zu emulieren, was halt das Videospiel gemacht hat, von wegen, man muss das gegnerische Team sozusagen besiegen, aber dadurch, durch die Natur des Kartenspiels, wo du zum Beispiel auch mit einer vollen Bank verlieren kannst, da ist dann quasi die Übersetzung darin, dass man diese Gewinnkarten dann bekommt, was dann zum einen Card Advantage ist, zum anderen aber auch eben eine sehr gute Art zu tracken ist, wie weit du im Spiel schon fortgeschritten bist. Und wie du schon sagst, gewonnen hat man dann, wenn alle, wenn seine eigenen Preiskarten alle gezogen worden sind, um eben zu sagen, man hat 6 Pokémon des Gegners sozusagen besiegt.
Preiskarten sind in dem Fall Karten, die man zu Beginn des Spiels von seinem Deck dorthin legt. Genau. Wodurch es teilweise, wenn man jetzt sehr jung war, wie es bei mir bei meinem Deck war, ich habe das Deck so aufgebaut, dass ich eine Keykarte brauchte. Ich brauchte den Bisaflor. Und das kann man sehen. Ich hab das ja auch Let's Played auf meinem Let's Play Channel, das Training Card Game. Und in einem der letzten Fights habe ich beide Bisaflors in den Preiskarten getrunken gehabt. Und das war so bitter, dass ich einfach keine Bisaflors ziehen konnte, weil die in diesen Preiskarten drin waren. Also das war richtig übel. Ich habe auch geflucht wie sonst was. Und es ist passiert halt mal.
Ja. Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen bei dir irgendwie.
Doch. Also gerade, also wen das interessiert, ich habe Sonic DX Let's Played, da habe ich einen Nervenzusammenbruch mitten im Let's Play gehabt und bin ausgerastet.
Geil.
Also, aber das ist eine alte Zeit. Das passiert ja nicht mehr.
Ja, das ist, ich kann auf jeden Fall den Rage nachvollziehen, wenn die Karte, die du unbedingt brauchst, ist in den Preiskarten irgendwie die letzte oder so und dann denkst du, ja toll, jetzt habe ich sie gezogen, bringt mir halt einfach gar nichts. Ich find's irgendwie interessant, weil es gibt so ein paar Feinheiten, die dann irgendwie ähnlich sind zu Magic the Gathering, aber komplett anders, wie zum Beispiel die Energiekarten, wo wir natürlich im Magic haben wir das Äquivalent der Länder. Und der Unterschied ist quasi, dass halt bei Magic the Gathering spielt man eben ein Land und man hat da diese Ressource, die man tappen kann, um eben Mana zu erzeugen, um Sachen zu kaufen im Endeffekt. Hier sind Energiemarken nur dafür da, um Attacken auszuführen oder zu kaufen. Und Energie werden nur an Pokémon angelegt. Das heißt, es ist auch immer ein Risiko, weil quasi, wenn du zu viel Energie an Pokémon anlegst, was dann zum Sterben verurteilt ist, sag ich jetzt mal, dann verliert man unfassbar viele Ressourcen zusätzlich dazu, dass der Gegner noch eine Extrakarte zieht. Wie findet ihr diesen Aspekt? Ist das, also so aus einer Magic-Perspektive klingt es so ein bisschen nach Win More sozusagen, dass man dem Gegner, stell euch vor, ihr würdet eine Kreatur vom Gegner removen und gleichzeitig noch 2 Länder irgendwie zerstören. Das ist ja auch irgendwie, also das ist so ein unfairer Aspekt, wie ich finde, bei Pokémon.
Das ist halt auch sowas, wo man dann als älterer Spieler, weswegen das Spiel ja auch für ältere Spieler interessant ist, wo man dann so durchschauen kann, okay, aber es gibt so viele Effekte und Trainerkarten und sowas, die halt, wenn du die jetzt mit Magic vergleichen würdest, such dir einfach so für lau so 2 Länder aus dem Deck quasi und spiel sie, da gibt's da so viel, such dir 2 Energiekarten raus und leg sie an dein Pokémon oder irgendwie sowas. Und das ist halt dann so ein Trick, hinter dem man kommen muss, der den auch so ein Fortschritt im Spiel dann ist, wo man so merkt, ah, jetzt werde ich besser. Und In der Hinsicht finde ich das echt gut. Und allgemein ist es so gut, dass Pokémon ein Ressourcensystem hat, weil dadurch die Züge nicht so explosiv sind, weil das Spiel ist so gut für jüngere Spieler, die halt nicht gleich direkt überfordert werden. So, weißt du, die sehen erstmal, da liegt ein Pokémon, der legt eine Energiekarte ran, kann vielleicht einen 10, 20 Schadenangriff machen und eine Pokémon-Power und das war's dann. So, irgendwie, und die kriegen nicht gleich irgendwie 100 Boss-Monster wie einen anderen TCGs dann um die Ohren. So.
Ja.
Und sind nicht überfordert. Das ist halt das
Gute. Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Daran, das Interessante daran ist ja halt auch, dass dieses Spielen mit den Ressourcen auch einen ganz anderen Aspekt hat bei Pokémon wie in Magic. Es ist zwar eine Ressource, wie Länder, aber es wird anders gehandhabt. Es gibt Energieabsorber und so weiter, Karten, die halt wirklich den gegnerischen Pokémon Energiekarten klauen, gibt es seit Beginn des Spiels, gibt es bis heute. Und das, natürlich, ein paar Leute regen sich darüber auf, aber es ist halt nicht so schlimm, wie wenn ich einen Gegner strip meine und ihm ein Land wegnehme. Also da ist es halt eben genau der Punkt, weil es die Leute sind eher vom Mindsetting her, okay, ich lege meine Energiekarte da dran. Das Pokémon wird irgendwann gehen, dann gehen auch die Energiekarten. Das heißt, es ist keine komplette Ressource wie ein Land. Ich lege das Land und habe das für immer.
Ja.
Außer irgendjemand am Tisch ist irgendwie ein Arsch oder so. Aber
Armageddon!
Ja, genau. Aber dann geht halt aus, dass diese Energiekarte irgendwann weggeht. Und dementsprechend muss aber auch das TCG eben sowas liefern, wie mehr Energiekarten in einem Zug anlegen können und ähnliches. Weil ansonsten funktioniert es nach einer Zeit einfach nicht. Sonst hätte man ein Pokémon, was irgendwie nicht angreifen kann oder man es nicht zurückziehen kann, weil man muss, wenn man von der Bank tauscht mit dem aktiven Pokémon, muss man auch Energiekosten bezahlen, also ablegen. Und da ist es dann wirklich so, dass teilweise dann Leute Strategien entwickelt hatten, ganz early im Spiel, wo man die gegnerische Bank vergiftet hat und dann geschaut hat, dass man mit einem Windstoß dem Gegner einen Pokémon nach vorne gelegt hat, mit viel Energiekosten und zurückziehen. Und dann die ganzen Energieabsorber gespielt hat, damit der Gegner gar nicht sein Pokémon zurückzieht, während seine ganze Bank langsam dahin vergiftet wird. Ja. Und das war eine Strategie, die damals legit war. Wenn du das in Magic machst, dann kriegen die Leute entweder nicht mehr lange Freude an deiner Grain Group oder du spielst gar nicht bis zum Ende.
Ja.
Das ist so eine Mischung aus Infect und Land Destruction dann.
Ja, genau. Also genau die Lieblingsthemen eines Magic-Spielers.
Definitiv. Eine andere Rolle, die ich interessant finde, ist natürlich das Entwickeln von Pokémon. Was so in meiner Wahrnehmung ist das in dem Pokémon TCG immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen was wie, keine Ahnung, wie Planeswalker bei Magic the Gathering im Sinne von, es gibt wenige Ausnahmen, wo sie extrem gut sein können. Aber in der Regel sind Basismonster von ihrem Grundstand quasi so viel stärker, weil sie halt eben kein Setup brauchen. Im Sinne von, also wie das funktioniert, also ein Pokémon in eurer Bank oder im Feld könnt ihr quasi in eurer Hauptphase dann eben entwickeln zu einer weiteren, zur nächsten Stufe quasi. Und das Ding ist, es behält komplett die Energie. Es ist halt dann meistens nur stärker, hat andere Attacken und so weiter. Aber es behält zum Beispiel auch Schaden.
Mehr KP.
Und dann, also wenn man jetzt natürlich die Wahl hätte, okay, gehe ich auf eine Bisa-Floor-Strategie, also brauche ich dann Bisa-Samen, Bisa-Knosp und dann ein Bisa-Floor, um halt erstmal dieses Pokémon draußen zu haben. Oder gehe ich zum Beispiel auf ein Relaxo oder auf ein Dragoran oder sowas. Nein, Dragoran ist ein schlechtes Beispiel.
Relaxo, Dragoran ist eine Stufe 2.
Genau.
Kangama
zum Beispiel.
Kangama, Chanera.
Genau.
Nocturne war damals ganz groß.
Genau. Und all diese, die keine Entwicklung brauchen, die waren halt in meiner Wahrnehmung, und das kann sich mittlerweile natürlich auch geändert haben, aber sehr viel stärker als halt diese entwickelten Pokémon.
Das haben die Entwickler auch gesehen, tatsächlich.
Ja, deswegen hast du jetzt diese VX und so, ne?
VX, VMAX und so weiter, die ganzen Pokémon, wo es dann auf einmal praktisch einen Basis-Pokémon-Glurak gibt. Einfach weil es genau das, was du beschreibst, auch weiterhin in diesem Spiel einfach existiert und gibt. Und da haben sie dann natürlich, mussten sie natürlich Nachteile einsetzen, weil die Pokémon natürlich dann schon als Drittevolutionsmonster zwar gestattet waren, also sie haben dann 200, 300 Erfahrungspunkte und auch mega mächtige Attacken. Dementsprechend musste eben da, was ich gerade eben gesagt habe, mit den Preiskarten, wenn du sowas besiegst, kriegt der Gegner eben 2 oder 3 Preiskarten. Und es gibt auch Pokémon, die explizit genau dagegen Fähigkeiten haben und ähnliches, um eben diese V-Max und so weiter zu vernichten, damit man eben auch nicht die ganze Zeit nur noch mit diesen spielen muss. Und ich glaube, das Krasseste, was ich gesehen habe, war auf einer Karte, wo alle drei, also Lavados, Zapdos und Arctos auf einer Karte drauf waren. Und ich mir gedacht habe, so, okay, irgendwas ist hier falsch.
Es gibt auch irgendwie mit allen drei Drachen und Arceus irgendwie und sowas. Und das, ja, das ist.
Ja. Einfach so ein Mensch so. Hier, ich habe einen Feuersalamander. Und gegen was kämpft er? Gegen das gesamte Götterpantheon dieses Universums. Ja. Das ist ein faires Match. Ja, aber das ist halt irgendwie so, ich find das so spannend, weil halt für mich diese Monster sind ja alles im Endeffekt Rollenspielcharaktere und dass nicht nur jede einzelne in gewisser Weise repräsentiert wird in einer Karte, sondern auch gleichzeitig halt noch so Mischsachen mit Synergien und so weiter drin sind. Das finde ich halt so spannend und das macht halt auch Pokémon TCG auch wahrscheinlich für die Entwickler so viel, ja, sag ich mal, angenehmer zu bauen als halt zum Beispiel ein Magic the Gathering Set, weil du hast schon die Charaktere, du hast schon Settings, die Art und Weise, wie die ja verteilt werden, du hast ja quasi immer eine, wenn eine neue Pokémon-Edition rauskommt, wie jetzt bald, wie heißt es? Crimson und
Karmesin und Purpur?
Genau, Purpur. Das klingt so dumm. Aber genau, die beiden Sets. Das heißt, dazu gibt's halt irgendwann ein Basisset und dann gibt's ganz lange Zeit bis zum nächsten Set nur in diesem Regelwerk, in Anführungszeichen, heißt dann, jedes heißt dann Karmesin und Purpur und dann Schwerter des Schicksals oder so. Oder Duell um Mitternacht oder so. Und dann hast du quasi in diesem Set, sag ich mal, alle Karten. Das erinnert so ein bisschen an die Blockstrukturen in Magic the Gathering. Findet ihr das auch? Und findet ihr das gut oder findet ihr das eher schlecht?
Das Interessante dabei ist ja, dass das Magic ja, also Wizards selber ja die ersten Pokémon ja auch ein bisschen auf den Markt gebracht hat, da ja auch viel mit Einfluss genommen hat. Und auch diese Strategie, die sie damals gefahren haben, sie haben damals ja auch das Standard entwickelt gehabt. Und diese
Standardarbeit,
dieses rotierende Set, haben sie, nachdem Hasbro Pokémon abgestoßen hat, haben sie das trotzdem mitgenommen. Also Pokémon hat das mitgenommen bis in die heutige Zeit und auf eine ganz andere Art und Weise weiterentwickelt als zum Beispiel Magic, wo wir hingegen bei Magic ja zu den Ein-Block-Sets gehen, die dann einfach random durchrotieren. Es ist hier wirklich so, dass das Turnierformat immer nur dieses eine Set praktisch ist.
Genau.
Wenn mich alles täuscht. Und dass eben immer ein bisschen aufgebläht wird und dann kommt irgendwann die nächste Pokémon-Edition und dann fängt das Ganze wieder von vorne an.
Das ist halt auch so dieses Cross-Media, was Pokémon ja richtig gut kann, dass du halt auch das neue Spiel dann hast. Mhm. Und in dem Spiel hast du zum Beispiel auch eine neue Mechanik, wie ein Schwert und Schild, das Dynamaxen. Mhm. Und das ist fast 1:1 dann irgendwie in der Regel auch in dem TCG drin. Das machen die halt echt gut, so auch, dass die Fans halt alles irgendwie miteinander verknüpfen und so, das haben die ja schon immer gemacht, so auch in den 90ern schon. Das ist ja auch einer der Gründe, warum Pokémon so riesig ist.
Ja, das stimmt.
Geworden, ne?
Ich würde fast sagen, ein letztes Thema, was so ein bisschen noch eine sehr krasse Analogie hat zu Magic the Gathering, ist quasi, was für Magic the Gathering der Black Lotus ist für das Pokémon TCG der First Edition Foil Glurak. Erstmal die Frage, war Glurak nicht eine total beknackte Karte in dem TCG, das hat doch niemand gespielt, weil eigentlich eine Attacke, Thema Ressourcenmanagement, hat die Energie von deinem Pokémon abgezogen und hat so mittelmäßig viel Schaden gemacht. Also.
Ja, 100, das war schon viel, aber du musstest dann zwei Runden quasi wieder Energien anlegen, bis du dann wieder die Attacke benutzt konntest, also das war grottenschlecht.
Genau. Also, im Endeffekt, was haltet ihr von dem Glurak-Hype? Weil das ist immer was ich mitbekomme, jedes neue Set, was ein Glurak hat, ist Glurak die teuerste Karte in dem Set, weil Leute Glurak so lieben. Also, wie steht ihr zu Glurak und habt ihr vielleicht ein bisschen die Schnauze voll mittlerweile, oder wie seht ihr das?
Also, ich hatte damals auch Glumanda als mein erster Starter, deswegen habe ich mein Herz schlägt schon ein bisschen für Glurak. Vor allem, als er in X und Y die Y-Mega-Evolution gekriegt hat. Die fand ich mega cool.
Das war die schwarze, ne? Die schwarz-rote Version.
Nee, das ist die X mit dem schwarzen.
Ach, das ist der.
Diesen blauen Flammen. Der Y, der ist einfach größer und schlanker und sieht halt noch mehr wie so ein Drache aus mit größeren Flügeln. Und das Design finde ich top.
Ja.
Das sieht echt gut aus. Das war auch so dann der Punkt, ich habe immer ganz viele Pokémon-Fanfictions geschrieben. Ich habe immer so einen Running-Gag drin gehabt, dass ich nie einen Glumanda oder einen Glurak hatte. So. Mhm. So, obwohl ich immer eins wollte. Und da habe ich dann quasi in der Generation dann mir auch endlich einen Glumanda gegeben, damit ich das die Mega-Evolution spiele.
Sehr cool. Aber
das Glurak, dieser Hype, der zeigt halt auch voll gut, warum eigentlich Wizards die Reserve-List abschaffen könnte. Weil das Glurak First Edition Basis-Set ist immer noch so teuer. Und der Black Lotus Alpha wäre auch immer noch so teuer, wenn sie Also sehe ich zumindest so.
Kann ich widersprechen. Das liegt ja, okay, bei dem Glurak ist es halt einfach ein purer Sammelaspekt, weil ja, wir haben ja schon festgestellt, das Ding ist nicht gut. Hm. Und wenn sie den reprinten, wie sie es jetzt neulich getan haben, in dem 25er-Set, das Ding kostet dann immer noch 120 ja, Euro, aber es ist dann halt keine tausende Euro.
Ja.
Der Punkt ist aber, es spielt ja niemand. Und in dem Moment, wo Leute das dann spielen würden und dem Ding halt nicht nur einen nostalgischen Hype-Wert zuordnen, würden halt gerade die älteren Versionen extrem an Preis auch verlieren, weil dann würden die alten Sachen verkauft werden, damit man mehr von den neueren hat, damit man mit denen spielen kann. Anstatt, dass man die alte Version behält, weil sie als Sammelobjekt sehr, sehr wertvoll ist. Ja. Und das ist ein bisschen was anderes. Zu Glurak selber muss ich sagen, es gibt nur ein Pokémon, was ich schlimmer finde als Glurak, und das ist Pikachu. Ja, das sind so meine zwei, das sind die zwei untersten. Ja. Ich war dann halt immer so Relaxo, Schlurp, das waren so dick, schwarz und viel am Essen, da habe ich mich heimisch gefühlt. Aber von Starter-Pokémon fand ich immer ganz witzig. Ich wollte am Anfang immer Shiggy haben. Und es ist der kleine 9-jährige Marc damals mit seinem Gameboy da hingegangen und hat gesagt, okay, ich nehme jetzt dieses Ding, und dann war da das Bisasam ganz links. Und mein Kopf so, mach nein, und meine Finger so, ja, nehme ich mit. Und ich war natürlich nicht in der Lage, das Spiel einfach neu zu starten. Weil ich ja nicht wusste, was dann passiert. Ja. Dementsprechend habe ich dann meinen ersten Run mit Bisasam gemacht, und gerade in Blau und Rot war Bisasam einfach für die ersten drei Arenen einfach der easy way run-through. Da habe ich dann einfach deshalb mein Herz daran verloren. Deswegen Bisasam, Bisaflower, das.
Ich muss auch sagen, Bisasam ist, wer irgendwann mal ein Pokémon Nuzlocke gemacht hat, Bisasam ist der way to go. Also Nuzlocke ist quasi so eine Permadeath-Variante, so eine selbst aufgelegte Erschwerung des Hauptspiels. Und eben weil halt Bisasam so stark ist gegen die ersten paar Runden, du garantiert nicht, also kann natürlich trotzdem vorkommen, aber du verlierst den wahrscheinlich nicht in den Arena-Matchen und musst halt nicht grinden bis zum hinten gegen. Aber ich glaube, wir könnten einen ganzen Podcast füllen mit Pokémon-Themen.
Eine ganz kurze Geschichte will ich noch erzählen. Das hat mein Herz gebrochen. Das hat mein absolutes Herz gebrochen, als dieser Pokémon-Film rauskam, der jetzt neulich rauskam, mit Detektiv Pikachu. Hm. Wir saßen im Kino, sehr viele Freunde von mir, mit denen ich auch früher schon über Pokémon geredet habe. Knowing Time, der Leute, die ihn noch kennen, mit dem ich früher ganz viel auch Let's Played habe, mit dem ich auch Races gemacht habe und so weiter. Und wir saßen da, und hinter uns war eine Familie mit relativ kleinen Kindern. Hm. Und dann gibt es so eine Szene, wo so ganz viele Bisasams um die Ecke kommen. Hm. Und ich hörte hinter mir, Mama, ist das Zwiebel-Pokémon? Und meine Mutter war, ja, mein Sohn, das ist das Zwiebel-Pokémon.
Ja. Aber wie soll aus der Zwiebel denn so eine Palme wachsen, wie denn später bei Bisaflor? Also.
Ja, tatsächlich, es wird ja so, Pflanzenknospen werden ja also als Zwiebeln bezeichnet, die du einsetzt.
Ja, okay.
Aber das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte so, warum? Warum sagst du deinem Kind nicht, dass das Ding dieser Samen heißt und gut ist?
Ich meine, der Name sagt ja schon Samen, also das ist eher ein Samen auf dem Rücken dann.
Ach ja, aber spannende Geschichte auf jeden Fall. Und wie seid ihr mit Pokémon groß geworden? Seid ihr mit Pokémon groß geworden? Seid ihr, habt ihr den ganzen Kram erlebt, als ihr schon irgendwie 20 wart und dachtet, was soll der Kinderscheiß, was labern die da die ganze Zeit? Schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare oder im Discord, würde uns sehr, sehr freuen. Wir ziehen jedoch mal weiter zu dem nächsten großen Nostalgiebrecher für uns, und zwar Yu-Gi-Oh! Ein weiteres Kartensammelspiel, Sammelkartenspiel, was mit einer Anime-Serie bei vielen angefangen hat und auch mittlerweile sich immer noch großer Freude irgendwie erfreut.
Beliebtheit erfreut.
Genau, danke. Wolltest danke. Yu-Gi-Oh! Wie ist euer Standpunkt dazu? Habt ihr es mal gespielt? Spielt es aktuell noch? Und findet ihr es gut oder schlecht?
Ja. Oh, Blacky, ich muss dich noch mal ein bisschen fertig machen auf Master Duel, oder?
Wir spielen das aktiv, auch teilweise gegeneinander. Mhm. Wir haben uns vor Ewigkeiten mal zusammengesetzt und haben das auch mal über Webcam dann gespielt, so mit den ganzen alten Decks, die Tim da noch rumliegen, also alten Anführungsstrichen, die da rumlagen, ist das jetzt nicht.
Jetzt upgraded.
Und da haben wir auch noch gespielt gehabt und so. Also aktiv spielen tun wir es, glaube ich, beide noch.
Aber dann hauptsächlich über den Master-Duels-Klienten sozusagen, ne? Also oder?
Ich würde auch gerne mal wieder auf dem Paper-Turnier spielen.
Ja, okay.
Genau.
Also das finde ich, also alle Leute, die es nicht wissen, da haben es auch in den letzten paar Folgen schon mal ein bisschen erwähnt. Master Duels ist jetzt der neue große digitale Klient, sozusagen das Magic Arena für Yu-Gi-Oh!, was viele Dinge besser macht als Magic Arena. Und das hat jetzt bei vielen noch mal dafür gesorgt, dass man sich jetzt noch mal mit Yu-Gi-Oh! Beschäftigt hat. Ähnlich wie damals, als für die Handys Duel Links rauskam. Da weiß ich auch noch, da hatte das irgendwie jeder in meinem Freundeskreis hat sich das noch mal installiert und zumindest für eine Woche oder so noch mal gespielt. Und alle waren wieder in diesem Yu-Gi-Oh!-Mindset. Was ja schon mal ein riesen Marketing-Gag ist, oder?
Ja, jedes Mal aufs Neue. Ja. Also da schaffen sie wirklich jedes Mal diesen Übergang zu machen. Yu-Gi-Oh! Hatte auch nie die schlechtesten PC-Spiele oder nicht PC-Spiele, sondern halt auch für den Game Boy. World Championship 2004 habe ich damals, glaube ich, mit einem 100%-Run durchgespielt. Und es ist immer noch eins meiner meistgesehensten Let's Plays und so weiter. Also immer noch wird das angeklickt. Also die Leute sind immer noch hyped auf die ganz alten Spiele. Wenn ich mir dann angucke, was dann meine Let's Plays von irgendwie, wie hießen die? Duels of the Planeswalker oder so, diese Steam-Version und so weiter. Das juckt halt niemanden einfach, weil es ist nicht gut. Und die Yu-Gi-Oh!-Sachen waren immer wirklich, wirklich gut gemacht. Und von mir aus sogar das alte PlayStation-Spiel, wo du einfach Karten random miteinander fusionieren konntest und hoffst irgendwann
selbst das. Oder das Game Boy Color-Spiel.
Ja.
Das ganz verrückte Game Boy Color Spiel, wo du mit schwarzer Magie immer den weißen Drachen besiegst, weil irgendwie Schatten immer Licht schlägt. Yeah,
das ist auch so verrückt. Genau.
Lost Memory ist das, glaube ich.
The Dark Duel.
Forbidden Memory war das PlayStation-Spiel.
Forbidden Memory war das für genau.
Das habe ich auch damals gespielt. Und das hat mir und meinem Bruder damals auch ein bisschen Yu-Gi-Oh! Beigebracht, wie sich im Nachhinein herausstellt, komplett falsch. So Fusionsmonster einfach in so einem großen Stapel gemacht und dann einfach geguckt, was würde im Spiel passieren, welche zwei man quasi kreuzen würde und dann einfach die Karte rausgesucht, aufs Feld gelegt. aber ja, Yu-Gi-Oh! Man muss ja sagen, das kommt ja von tatsächlich einem Spielehersteller in Form von Konami, bekannt für unter anderem Metal Gear Solid, aber auch zum Beispiel viele, ich glaube, Dragon Ball-Spiele, so PlayStation 2-Zeiten haben die, glaube ich, ein paar released. Auf jeden Fall sind das halt Leute, die halt aus dem Videospiel kommen und dementsprechend halt wahrscheinlich auch einfach die auch selbst entwickelt haben und dann dementsprechend anders wie jetzt zum Beispiel Magic Arena für Magic, wo quasi Brettspiel- oder Kartenspiel-Designer sich ein Videospiel probieren, haben wir hier quasi einen Videospiel-Designer, der dann ein Videospiel zu einem Kartenspiel macht und dementsprechend halt da wahrscheinlich eine höhere Qualität einfach ansetzen kann. Aber das Ganze hat ja auch noch einen dazu kommenden Anime. Habt ihr den denn geguckt und wie lange denn?
Geguckt und gelesen und das ist ein großer
Crazy.
Also, ja, das stimmt. Der Manga ist der Ursprung,
Der Anime, großartig, lief vor Pokémon, lief nach Pokémon, war einfach super. Danach lief meistens Dragon Ball Z und mein Nachmittag war gerettet. Dragon Ball Z lief ja nur abends, weil es so gewalttätig war. Da war es dann so, dass da ganz viel halt auch so Emotionen mit reinkommen, auch so Karten, oh, guck mal, der spielt die Karte, die ich auch habe und so weiter. Das war sehr verbindend. Als ich dann das erste Mal in einer Banzai, ich habe sie nur gekauft, weil ich den weißen Drachen haben wollte. Als ich dann da reingeguckt habe und den ersten Manga, der da drin abgelichtet war, gesehen habe, habe ich mir gedacht, was ist das denn? Weil der Manga ist ganz, ganz anders, weil Yugi wird ja nicht umsonst als der Herr der Spiele, der König der Spiele bezeichnet, weil es geht eigentlich nicht nur um das Kartenspiel Duel Monsters. Es geht eben auch um andere Sachen, um alle Arten von Spiele. Egal, ob das Straßengambling ist mit irgendwelchen Würfeln, ob es irgendwie, selbst Münzwürfe wurden tatsächlich als Gambling bezeichnet und er ist halt the King of Gambling. Und das war wirklich, wirklich strange, wie dunkel das teilweise war, mit Entführungen, mit Schlägen, Leute, die verprügelt werden und was nicht alles. Ich dachte so, Das ist nicht das, was auf RTL 2 läuft.
Stimmt, da gibt's auch ganz berühmte Geschichten, wie dann, glaube ich, in der 4Kids-Variante, also als es vom Japanischen ins Amerikanische gekommen ist, wurde das nochmal durch 4Kids quasi angepasst, zensiert, würde man, glaube ich, sagen. Wo es diese berühmte Szene gibt, wo im Original zeigen, glaube ich, zwei Seto Kaiba-Agenten eine Knarre auf jemanden und in der amerikanischen Variante zeigen sie einfach mit dem Finger so, halt, bleiben sie stehen, du da, hör auf damit. Ja. Das ist so ganz, ganz weird. Aber halt auch irgendwie auch legendär, wenn man solche dummen Geschichten dann irgendwie hört von Zensur damals. Aber Genau, Leute sind ja auch nie gestorben, sondern nur ins Schattenreich irgendwie geglitten. Also,
verbannt worden, ne?
Ja. Ich muss sagen, von diesen ganzen RTL 2 Animes, die ich früher geguckt habe, ist so Yu-Gi-Oh! Mein least favorite, weil es so am meisten so trashy ist, im Sinne von, da war halt wirklich so diese typischen Anime-Floskeln halt so drin, dass so der große Bösewicht war so ein langhaariger Typ mit nur so einem Auge, so der Main-Character sieht so obviously aus wie ein Main-Character, dass es halt einfach schon frech ist, also in jeder Gruppe von normalen Menschen hast du einfach diesen zackigen, bunthaarigen Typen da stehen, denkst du, wer könnte da der Hauptcharakter sein? Und da waren einfach andere Animes so ein bisschen, auch ein bisschen reduzierter und so ein bisschen, was ich mir heute noch am liebsten noch angucke. Aber es ist natürlich eine Geschmacksfrage. Also
das spricht mir gerade alles so aus der Seele. So, ich habe auch das erste Mal von Yu-Gi-Oh! Mit dem Anime erfahren. Das erste, was ich gesehen habe, war Yugis Frisur und ich dachte mir so, was?
Ja, alles ist so zackig, wenn ihr euch von Seto Kaiba den Mantel anguckt, der hat in den Hüften irgendwie so klingenartige Falten, wo ich denke, was soll das sein?
Das habe ich sogar so meinen Zeichenstil damals übernommen, so. Das fand ich so cool.
Ja, es ist einfach so overdesigned, das ist crazy auf jeden Fall, aber was dann irgendwie immer, was ich immer witzig fand, ist, wo wir jetzt gerade von dem Artwork oder von dem Stil von Yugi, von der Anime-Serie kommen, den Stil der Yu-Gi-Oh!-Karten. Denn das Artwork da drauf war immer so Anime, aber anders, weil auch teilweise komplett weird. Also es gibt auch irgendwelche Karten, wo einfach nur ein Dämon drauf ist, so ein riesengroßes Fragezeichen im Hintergrund. Und dann sind sie nicht irgendwo in einem Schlosshof oder so, sondern einfach in einem generellen Void, wo da einfach so eine Textur im Hintergrund ist. Wie findet ihr so den allgemeinen Yu-Gi-Oh!-Stil? Ist das was euch grundsätzlich anspricht? Und wie steht ihr dazu?
Boah, da könnte man jetzt so ausholen, ey. Da wollte ich auch noch viele Videos drüber machen, tatsächlich.
Ja.
Das Ding ist ja, kann ich ein bisschen weiter ausholen?
Ja, klar, mach.
Also, Yu-Gi-Oh! Ist aus Magic entstanden, weil in dem, was Blackie erwähnt hatte, der Manga, da gibt's eine Season 1. Das ist im Anime die Season 0, die nie in Japan, also die es nur in Japan gab und nie in Europa oder den USA. Und da haben sie ja ganz viele verschiedene Spiele gespielt. Und ein Spiel im Manga hieß das Magics and Wizards. Und da spielen sie einfach 1:1 den Lord of the Pit, wo Summon Demon als Name steht, weswegen wir den herbeigerufenen Totenkopf haben.
Oh, in Yu-Gi-Oh! Wow, crazy.
Da habe ich auch ein Video drüber gemacht, da rede ich da noch genauer drüber. Und da ist auch 1:1 das Mark Tedden Artwork quasi drauf vom Lord of the Pit. Mhm. Und da haben sie dann früher tatsächlich mehr den Stil so gemacht, dass sie wirklich so die Magic-Fans ansprechen wollten mit Kriegern, Drachen, Magiern, Dämonen. Dass du halt so schon ein bisschen diesen Anime-Stil hattest, künstlerisch, aber auch dieses mit den tiefen Schatten in den Artworks, und das sollte schon noch so ein bisschen, also es war auch sehr, sehr gory in Japan tatsächlich teilweise. Das sollte halt so diesen coolen Heights-Aspekt so haben. So. Und das hat sich jetzt halt übelst geändert, weil sie gemerkt haben, hey, die Jungs spielen gerne mit Mädchen und Maschinen auf ihren Karten. Und deswegen hast du jetzt unter anderem, Blackie hat das Sky Striker Deck. Das ist einfach das ist für mich so das Highlight jetzt der Yu-Gi-Oh! Kunst. Ein süßes Mädchen mit blonden Haaren, was immer in einem Mecha in einer Maschine drin ist. Das ist einfach das
immer Deck. Immer in einem anderen Deck, aber es ist immer dieselbe Person.
Ja.
Und
das ist so geil.
Das war damals aber auch schon so. Wir hatten Leute, die haben Gemini Elves, Injektionsfilini, das waren so die ersten
Waifus. Das dunkle Magiermädchen.
Ja.
Dunkle Magiermädchen.
Das dunkle Magiermädchen. Hat die Waifu-Text begründet.
Ja, das stimmt. Und da war es wirklich so, dass es damals, da ging es gar nicht so krass drum. Aber wenn du mal die Chance hattest, eine Waifu zu spielen, dann hast du diese Chance natürlich auch ergriffen. Und das hat bei Yu-Gi-Oh! Wirklich in so einen Hype auch reingesetzt. Dass du auch so selbst Ausdruck, ganz normale Berichte, wie zum Beispiel zu diesem Skystriker, da gibt es den Ausdruck Ray is Bay. Einfach weil sie heißt halt Ray. Mm. Und solche Ausdrücke hast du dabei. Was ich sehr interessant fand, ist, wie das Artwork, gerade wenn du auch sagst, dass das eben auch dieses leicht gory, dass das halt in Amerika und auch in Europa ja auch hart zensiert wurde. Es gibt die sogenannten Lost Art Cards. Das sind Karten, die in Europa und Ähnliches einfach andere Sachen bekommen haben. ob gewisse körperliche Eigenschaften von Frauen verkleinert wurden oder ob einfach Totenschädel und Ähnliches weggemacht wurden oder Pentagramme, die dann durch komisch, also wie bei der Exodia, die eigentlich vor einem Pentagramm steht, durch so komische, wabernde, runde Ecken gedöhnt und keiner wusste, was dahinter dieser Ding ist, dieser Bannkreis, was dahinter sein sollte. Keine Ahnung.
Schlenterkramm.
Das ist Lock of Protection Black ist das.
Ja, genau. Ja. Und, also das ist sehr, sehr interessant, wie auch da die Artwork-Szene sich entwickelt hat. Finde ich aber nicht ganz so interessant, wie das, wohin es sich einfach mittlerweile entwickelt hat. Also das ist abartig. Als ich das erste Mal wieder Yu-Gi-Oh! Gespielt habe, ich habe es schon 10.000 Mal erzählt, ich werde es immer wieder erzählen, weil es ein Höhepunkt meiner Karriere bei Yu-Gi-Oh! War, als ich in der Cardmaster abgelichtet war auf dem vierten Platz und auf dem dritten Platz, um genau zu sein. Und mein Deck drauf war, ich wurde auf den vierten Platz geschoben, weil ich den Preis nicht annehmen konnte, weil ich nicht nach Amerika fliegen durfte, von meiner Mutter aus. Ich war 17, 16? 16, glaube ich. Yeah. War halt schwierig. Nee, 15. Ich war 15, das war 2005, genau. Und grundsätzlich war das damals so, man hat ein Viech gedroppt und hat zugehauen und man hat dann ein, zwei Fallen und Zauber gehabt. Mal gucken, wer einfach das coolere Viech hat. Das hat sich danach noch in dieses Gold-Format weiterentwickelt. Wenn ich heute mir anschaue, was, also ich spiele es hin und wieder mal ein Paper. Aber als ich angefangen habe, dazu zu gucken, was bei uns bei den Locals, wo dann ja 20, 30 Leute bei uns im Laden sitzen und zocken, und ich sehe dann, wie dann die voneinander sitzen und dann so der eine so kurz zum Einschlafen ist und der andere macht das. Und ich denke mir so, was? Weil Yu-Gi-Oh! Hat ja keine Ressourcen, außer irgendwann ist deine Hand leer, dein Deck leer und dein Friedhof leer. Das ist die einzige Ressource, die du hast. Und das ist wirklich, wirklich krass.
Ja, davon entwickelt sich.
Ein extra Ressourcensystem.
Genau, davon entwickelt sich so ein bisschen dieses. Also mir wurde mal das aktuelle Yu-Gi so ein bisschen erklärt als quasi jeder spielt Storm. Also jeder versucht quasi Spellslinger aneinander zu ketten. Hier ziehe ich drei, werf wieder zwei ab. Dann aus dem Friedhof kannst du wieder das machen. Dann gibt's Pendel Summon, Special Summon, Fusion Summon, all diese verschiedenen Sachen und diese ursprünglichen Restriktionen von wegen, wo ich das auch aus meiner Schulzeit noch kenne. Von wegen, ein Monster darf gespielt werden und so viele Zauber- und Fallenkarten, wie du möchtest. Das waren so die, okay, so hast du halt so eine Dynamik, ne? In Runde 3 hat jeder 3 Monster und so weiter. Das gilt ja alles mittlerweile nicht mehr. Ja,
doch, es gilt. Das ist genau
es
das.
Es gilt, aber es ist egal.
Es umgeht aber jeder. Ja. Also es ist diese ein Monster, was du mal beschwören darfst, ist halt eine Normalbeschwörung.
Genau.
Es gab Zeiten in Yu-Gi-Oh!, da hat niemand normal beschworen.
Ja.
Weil wofür denn auch? Ich kenne ja direkt Special Sum.
Genau.
Und also das war wirklich ganz, ganz krass. Ich sag mal liebevoll, für mich sieht das alles wie Storm aus.
Ja.
Um zu sehen, gegen was für ein Deck ich spiele, gibt es drei Möglichkeiten. Ich bin tot, dann spiele ich gegen Combo. Ich habe Half-Life, dann spiele ich gegen ein Agro-Deck. Oder ich habe noch volles Leben, dann spiele ich gegen ein Kontrolldeck.
Ja. Ich finde das halt so spannend, weil ich hatte, ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast erwähnt habe, aber ich habe mir vor, ich glaube, einem halben Jahr oder vor einem Jahr habe ich mir zwei klassische Magic-Decks, Yu-Gi-Oh! Decks gebaut, die quasi aus diesen frühen Zeiten kamen, also wirklich so 99 bis 2003, so die wirklich die ersten vier Sets oder was es damals gab. Damals gab es noch kein Jinzo und noch nicht mal hier Heavy Storm und so ein Quatsch. Einfach nur, wo quasi jedes Deck war mehr oder weniger Beatdown, oder halt hier Dragon Summon, wo du dann den Lord of D mit der Drachenruferflöte hast und dann kannst du quasi aus deiner Hand direkt mehrere weiße Drachen spielen oder diesen 2850er Drache, also diese andere Riesendrache. Und die beiden Decks habe ich mir geholt, um halt irgendwas dabei zu haben, wenn ich halt irgendwie mit Kindheitsfreunden, die zu Besuch kommen, mal nochmal Yu-Gi spielen kann, wenn wir so dieses Feeling haben von früher, wie wir es halt wirklich gespielt haben. Wenn ich das mit aktuellen Decks machen würde, das wäre halt, da wäre instant Überforderung.
Ja, also der Punkt ist, also gerade wenn du sagst, Jinzo und Heavy Storm, die waren relativ early.
Ja, aber das war noch vor der Zeit tatsächlich. Also war wirklich so die ersten Jahre, wo so die ersten Turniere angefangen haben.
Ja, die ersten Jahre und die ersten Turniere. Tatsächlich.
Es gibt das 2002-Format, das wirklich nur die LOB und die Structure Decks hat.
Genau, ja,
das waren die allerersten Turniere in Deutschland auch.
Weil Heavy Storm kam im zweiten Set vor. Und Jinzo im dritten Set.
Ja. Ah, okay, verstehe. Nee, dann meine ich dieses erste Format tatsächlich.
Genau, dieses erste Format. Was man auch dabei sagen muss, wenn wir heute drüber reden, ja, Jinzo und Heavy Storm, Raigeki, das waren alles Sachen, die hatte auf dem Schulhof einer.
Ja.
Das waren legendäre Karten für uns. Und das heutzutage ist ja ganz anders. Also ja. wir haben ja. mittlerweile Card Market und ähnliches. Du kommst an jede Karte ran, auch weil sie 20.000 Mal gereprintet wurde. Ja. Damals, wenn du auf einem Turnier warst und du hattest, ich erinnere mich an diese Zeit mit dem Deck Destruction Virus. Das war eine Zeit, da hast du die als Preiskarte bekommen, wenn du ein Turnier gewonnen hast. Ja. Wenn du diese Karte hattest, warst du ziemlich sicher, dass du das Turnier gewinnst. Bedeutet, es gab Teams, die sich zusammengeschlossen haben, die dann geguckt haben, dass in einem Deck so 2 bis 3 von diesen Viren drin waren, damit man das Turnier gewinnt, damit man im Team noch einen weiteren von diesen Karten hat, um dann in dem Team die besseren Decks zu haben, so Quatsch. Ja. Also das war schon krass.
Es gibt auch diese eine legendäre Geschichte, weil früher war, also zur grundsätzlichen Erklärung, jedes Monster hat Sterne und je mehr Sterne du hast, also ich glaube ab 5 muss man 1 quasi opfern, um das halt beschwören zu können im Regelfall, und bis 4 kannst du es quasi einfach direkt ausspielen. Und so eine Grundregel, so eine Faustregel, die man relativ schnell gelernt hat, ist 4 Sterne, 1800 Angriffspunkte ist so der Go-To-Wert. Da gab es halt so 2 Kreaturen, die man da immer gespielt hat, und in einer dieser Preisbooster, das weiß ich nämlich noch, weil ich dann nur einmal gegen gespielt habe, gab es eine Karte, die 4 Sterne und 1850 Angriff hatte. Und
Mechanischer Jäger, ja.
Mechanischer Jäger. Und das hat einfach so einen krassen
Jäger, ja.
Genau, und das war halt damals so wirklich dieser Punkt, wo du gemerkt hast, dass so, die haben noch nicht das Balancing richtig raus. Weil wir hatten einen Typen, der 2 davon hatte, und der hat einfach ungelogen jedes Match auf dem Schulhof, jedes Match privat immer gewonnen, einfach nur weil es klar war, dass seine Kreatur immer meine schlagen würde, und die gab's so selten, dass niemand sonst diese Karte hatte. Also die 1800, wie heißt ja nochmal der Djinn,
Mystischer Djinn der Lampe.
Genau, der Djinn der Lampe. Das war halt so die Karte, die hatte jeder, weil die gab's halt immer in diesen pre-constructed Decks von Kaiba oder so.
Kaiba Starter Deck.
Genau, Kaiba Starter Deck. Deswegen, das war weit verbreitet, und dann konnte man auch so, okay, 1080er ist klar, aber nur weil dieser eine Typ diese 1080-50 Karte hatte, war so für eine Zeit lang alle genervt von diesem Typen. Und wenn man das dann auf Turniere überträgt, weil es die nur in Turnier-Promo-Packs gab, sozusagen, hat er dann könnte er offizielle Turniere damit immer wieder gewinnen und nur noch mehr Karten davon akquirieren, und andere haben einfach keine Chance, weil sie nicht an die Karte kommen, weil sie nur in diesem einen Set gibt.
Das ist mehrfach passiert, tatsächlich, in Yu-Gi-Oh!
Ja.
Das ist sogar, also du hast ja erwähnt, irgendwie 99 bis 2002, irgendwie. Das ist das OCG-Format in Japan. Es kam in Europa und USA eigentlich erst 2002 raus. Aber im OCG in Japan 1999 ging das schon los mit Hitotsu Me-Riese mit 1200 Angriffspunkten. Der war damals der Djinn der Lampe. Und dann kam Kanan's Sword Mistress, die eine Turnierpromo war. Die hatte 1400 Angriffspunkte. Und dann war das der neue mystische Djinn der Lampe. Oh, und dann kam mystischer Djinn der Lampe.
Ja. Das ist so dämlich. Ja, das ist so Power Creep at its finest. Also, so, da kann man es wirklich richtig nachvollziehen, wie Power Creep funktioniert.
Das ist Yu-Gi-Oh's Power Creep.
Ja. Das macht Magic viel besser als Yu-Gi-Oh, dass Magic nicht so dieses Power Creep Problem hat. Dafür macht Yu-Gi-Oh! Seine Konsolenspiele, seine Videospiele viel besser.
Ja.
Das muss man echt sagen.
Reprint Policy finde ich an für sich ganz angenehm. Ja. Weil es kommt meistens in einem Set, kommen meistens so 1, 2 Chase Rares, sage ich mal, raus. Sie sind da nicht Rares, sondern sie sind dann meistens
Secret Rares.
Und die sind dann halt so 50, 60 Euro schwer. Ein Display kostet ungefähr 40, 50 Euro. Das ist okay. Und im Normalfall ist es so, dass ein halbes bis dreiviertel Jahr später diese Karte gereprintet wird und die dann eben runtergeht auf meistens so 30 Euro. Und danach, noch mal so ein Jahr später, gibt sie dann auch in teilweise nicht glitzern. Dann kostet sie dann nur noch so 5 Euro oder 4 Euro. Oder wurde lange gepowercreept, dann kostet die gar nichts mehr. Und das ist wirklich eine Reprint-Policy, die ganz gut ist. Und das ist auch gleichzeitig das, weshalb ich auch immer wieder sage, ich liebe die Reserved-List, weil wenn sie irgendwann anfangen würden und würden, was Yu-Gi-Oh! Effektiv gemacht hat, einfach eine Karte in besser drucken, dann wie zum Beispiel Duels, die, wenn sie ins Spiel kommen, dir ein Leben geben, das würde das Spiel halt unendlich rappen.
Ja.
Was Yu-Gi-Oh! Nicht macht, und das finde ich sehr interessant, sie haben ja ihre Banned-List.
Ja.
Und was sie niemals machen, ist eine Karte drucken, die besser ist als eine Karte, die schon auf der Banned-List ist. Bedeutet, es wird niemals etwas geben wie Pot of Greed, die da 3 Karten zieht. Sie versuchen ranzukommen mit, okay, exile mal 10 Karten oder exile mal aus deinem Extra-Deck Karten oder ähnliches. Aber sie würden niemals Draw 3 Cards oder Draw 2 Cards auf eine andere Karte draufschreiben, es sei denn, sie hat irgendwelche Bedingungen.
Hm. Ja. So, du hast aus dem Archetyp schon so viele Karten auf den Friedhof geschickt und darfst jetzt drei Karten ziehen.
Genau.
Das ist meistens dann,
ja. Ja, das ist sowieso interessant. Also es ist irgendwie, also Yu-Gi-Oh! Ist für mich das klassische Beispiel, wenn wir jetzt hier über verschiedene Formate oder verschiedene Karten reden, Kartenspiele reden, wie es komplett anders, aber trotzdem ähnlich geht. Also so dieses, was wir schon sagen, gar keinen Fokus auf Ressourcen, massiver Power Creep, dafür aber auch eine angepasste quasi Reprint Policy, dass halt jeder nach gewisser Zeit X eigentlich Zugriff hat auf diese Karten. Gleichzeitig halt Zugänglichkeit irgendwie besser denn je. Also du kannst halt eine sehr, sehr kompetente Mini-Version mit dem Duel Links oder Speed Links, wie es im Paper heißt, halt wirklich einfach anfangen, ohne einen Cent auszugeben, einfach direkt die Handy-App runterladen und du hast so ein bisschen dieses Nostalgie-Yugi-Feeling wieder. Und das ist halt so eine weirde Mischung von sie machen teilweise Dinge komplett anders, aber es funktioniert trotzdem und es hat ja auch seine Community. Und es ist, ich glaube, ist es das zweitbeliebteste TCG derzeit nach Magic?
Kommt drauf an, wo du bist.
Okay.
Also in Amerika ist es tatsächlich so, dass Pokémon noch über Yu-Gi-Oh! Steht.
Mhm.
In Europa ist Yu-Gi-Oh! Über Pokémon. Und Japan lasse ich komplett raus, weil das sind so weirde Zahlen, da bin ich überhaupt nicht drin. Aber in Amerika und in Europa gibt es dafür offizielle Tracking-Zahlen.
Vielleicht doch ein kleines Sternchen, bevor wir das Thema Yugi hinter uns lassen. Du hast vorhin schon mal Duel Masters erwähnt, was
ein Master Duel.
Heißt das nicht Master Duel, sondern die Wizards of the Coasts Variante oder Idee. Oh,
das ist so dämlich, wenn du Master Duel suchst. Ich habe letztens nach Duel Masters gegoogelt, kriegst du nur noch Master Duel Ergebnisse auf Google. Das ist so,
Duel Masters existiert ja auch außerhalb von Asien praktisch nicht mehr.
Das stimmt. Und vor allen Dingen, wenn du dir anguckst im Manga, was du eben meintest, heißt es ja Duel Monsters. Und das Wizards of the Coast dann denkt, wir holen euch ab, wir nennen es einfach Duel Masters. Fast so, wie ihr es kennt, aber dann doch anders.
Und dann kommt Yu-Gi-Oh! Und sagt, wir machen jetzt Master Duel.
Das ist immer irgendwas Master, Monster, aber Hauptsache Duel, das muss drin sein. Habt ihr das mal gespielt und wie ist euer allgemeiner Eindruck von Duel Masters? Also müssen nicht so im Detail gehen wie jetzt die anderen Sachen, aber nur ganz kurz eure Meinung dazu.
Also, Duel Masters habe ich, glaube ich, in meiner Jugend wirklich einmal gespielt bei einem Kumpel. Fand's da nicht so geil, weil ich auch den Anime geguckt hatte. Und der Anime hat in Deutsch alles falsch gemacht, was du falsch machen kannst. Weil du hast ja das erwähnt gehabt, dass Yu-Gi-Oh! so over the top der Anime ist. So mit dem mit den Haaren und du siehst, wer der Bösewicht ist und sowas. Aber Yu-Gi-Oh! Hat es nicht ernst genommen. Und Duel Masters, die deutsche Synchro, es war so, ich mache jetzt mal ein Flashback so. Ja, ich rede jetzt mit meinem Vater, der hat meinen Geistes. Warum bist du nicht hier? Ja, das würde aller Anime-Logik widersprechen. Und das waren wirklich so die Dialoge in der deutschen Synchro. Ja. Deswegen ist das so gefloppt.
Ja, er hat einen dunklen Mantel an. Er wird wohl der Böse sein. Das ist ein Originalzitat aus diesem Ding. Genauso wie die Kamera kommt ran und stößt einem Sidekick gegen den Kopf. Und dann eine Kamera zurück. Also dieses Third Wall Breaking haben sie damit halt im Deutschen irgendwie versucht. Das war super, super strange. Wobei das Spiel gar nicht so schlecht war tatsächlich.
Ja, doch, das ist eigentlich ganz gut.
Weil es war halt ein einfacheres Magic. Man hatte ähnlich wie bei Pokémon dieses Schildersystem. Man hatte fünf Schilder. Jede Karte konnte eine Energiekarte sein. Praktisch, also ein Land sein sozusagen.
Ein Land, ja.
Und da hat man dann eben versucht, die gegnerischen Schilde umzuhauen. Das war eigentlich ganz cool. Auch dazu gibt es ein prima Game Boy Advance Spiel, das ich jetzt vielleicht habe. Man merkt, ich habe diese ganze TCG echt viel gemacht. Auch schon. Und, also ich finde das Spiel wirklich cool. Und dabei muss man jetzt sagen, in diesem Duel Masters wurden neulich auch Karten wie Black Lotus reprintet.
Ja. Ja, das ist also in Duel Masters Varianten von Black Lotus. Also jetzt nicht in der Magic-Variante einfach so ein paar Black Loti reingeworfen. Ich finde es ein spannendes Experiment, würde ich es, glaube ich, bezeichnen. Weil es halt wirklich überall außer in Japan ist es komplett gefloppt. Aber da hat das irgendwie funktioniert. Das war ein erfolgreiches Kontraprodukt zu Yu-Gi-Oh! Und wird ja auch heute halt immer noch dort verkauft und gespielt. Wie ist eure Meinung zu Yu-Gi-Oh? Spielt ihr Yu-Gi-Oh? Seid ihr ein bisschen eifersüchtig vielleicht auf das, wie wir auch auf das Master Duels für Yu-Gi-Oh? Und wir haben halt Magic Arena für Magic the Gathering. Gerne eure Kommentare in den Kommentarbereich oder auf Discord. Würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Wir machen jedoch mal weiter mit ja unserem letzten und neuestem Ableger aus dem Sammelkarten-Genre sozusagen. Und zwar Flesh and Blood ist ein Ding, wo man einfach nicht drum herum kommt. Weil auch sehr viele Magic the Gathering-YouTuber und die Magic the Gathering-Bubble guckt sehr interessiert auf Flesh and Blood gerade. Marc, möchtest du mal erklären, wie grundsätzlich Flesh and Blood, sag ich mal, funktioniert und warum ist es so interessant für Magic-Spieler?
Also den letzten Punkt gehe ich zuerst ein, ja, weil das finde ich super interessant. Aktuell gibt es einen Riesenstrom an Yu-Gi-Oh!-Spielern, die anfangen, Magic zu spielen, weil sie das Ressourcensystem sehr gut finden und eben auch aktuell ein super Fatigue in Yu-Gi-Oh! Ist. Die ganzen Magic-Spieler hingegen wandern alle aktuell, also zumindest viele davon, aktuell in Flesh and Blood über, weil halt dort ein neues Kartenspiel ist, was ja auch von Magic-Spielern bzw. von Judges entwickelt wurde, die eben da auch sehr interessiert dran waren, da auch bestimmte Sachen hinterher zu haben. Man hat Helden, die dann bestimmte Aspekte widerspiegeln. Ob das jetzt ein Guardian ist, ob das ein Brute ist, ob das ein Warlock ist, beziehungsweise hier heißt der, glaube ich, Runeblade. Also verschiedene Klassen, die dann auch noch verschiedene Attribute haben können, wie Licht, Schatten, Eis und ähnliches, können, nicht müssen. Und daraus kann man dann eben anfangen, wirklich Decks zu bauen. Und das Interessante dabei ist, man hat ein schnelles Format, das Blitzformat, wo man eben mit einem kleinen 40-Karten-Deck eine Runde lang spielt. Oder man hat das Constructed, wo man mit 60 Karten eine Runde lang spielt. Und dieses kleine Format läuft halt darauf hinaus, dass man jede Karte zweimal haben kann im Deck. Mhm. Im großen Format dreimal. Es gibt aber fast jede Karte, oder es gibt viele Karten, sage ich es mal lieber so, sowohl in einer roten Version, das ist eine Angriffsversion, eine Agro-Version, eine gelbe Version, die eher eine gebalancede Version ist, zwischen Angriff und Mana, und eine blaue Version, die eben dann Mana ist, also Mana-intensiver, und meistens sehr viel schwächer als die rote Agro-Version. Du kannst also jede Karte bis zu 6-mal spielen im Blitzformat. Weil du kannst 2 rote spielen, 2 gelbe und 2 blaue.
Und die sind dann auch inhaltsgleich oder funktionsgleich?
Die sind nicht ganz inhaltsgleich. Die machen eben, ein paar von denen machen mehr Mana, ein paar machen weniger Angriffsstärke. Also die mehr Mana machen, machen gleichzeitig auch weniger Schaden, zum Beispiel. Und manchmal sind die Effekte nicht ganz so mächtig.
Okay. Und aber grundsätzlich ist es dieselbe Mechanik sozusagen.
Genau, es ist dieselbe Mechanik. Deswegen ist es aber auch super interessant, weil es da auch ganz viele Spieler gibt, die eben hingehen und sagen, okay, ich spiele dasselbe Deck, aber ich will es ein bisschen defensiver spielen. Also nehme ich ein paar von den roten Karten raus und ersetze die durch ein paar von den gelben.
Das ist cool. Zum Beispiel,
oder durch die blauen.
Ja.
Grundsätzlich ist es so, man hat nur einen Helden und praktisch auch nur ein Monster. Eben das, was ich gehört habe, diese Klasse. Dazu bekommt ihr dann 1 bis 2 Waffen. Die Ninjas haben meistens 2 Waffen. Alle anderen haben so eine Waffe, mit der ihr einen normalen Angriff durchführen könnt. Dann kriegt ihr einen Helm, Schuhe, Handschuhe und eine Rüstung, die eben auch noch Effekte haben können. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel euren Helm wegwerfen, um Schadenspunkte zu verhindern. Logischerweise. Oder ihr könnt euren Zauberumhang benutzen, um eine Runde unsichtbar zu werden. Oder. Und danach zieht man Karten. Und zwar ist es so, dass man immer am Ende seines Zuges vollzieht. Auf die Kartenanzahl, die dein Held dir sagt.
Ja.
Ich glaube, bisher sind alle Helden auf 4. Ich glaube, es gibt einen, der 5 hat. Das ist, glaube ich, der Wizards. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Der zieht am Ende immer auf 4, also auf 5 hoch.
Soweit ich weiß, die Charaktere, die haben quasi so einen Intellektwert, der quasi dann widerspiegelt, wie viele Karten du ziehen darfst.
Genau, die haben einen Intellektwert und eben auch einen Lebenspunktewert.
Ja.
Bei dem Kleinen, bei dem Blitzdeck sind es meistens um die 20. Und bei dem großen Constructed sind es meistens um die 40. Aha. Und dann hat man diese Karten. Diese Karten haben eben, wie ich ja schon gesagt habe, einen Mana-Wert. Das heißt, ihr könnt die abwerfen für Mana. Oder ihr könnt sie eben spielen, das kostet dann Mana, für eben einen Effektwert oder einen Angriffswert. Aha. Ihr könnt aber auch jede Karte abwerfen für ihren Verteidigungswert, wenn ihr nachher in der Verteidigung seid. Das heißt, jede Karte auf eurer Hand, alle 4 Karten, sind gleichzeitig Mana, eure Schadenspunkte und eure Verteidigungspunkte.
Verstehe.
Und wer mir zugehört hat, am Ende des Zuges wird abgeworfen. Das bedeutet, wenn ihr wird nachgezogen. Das heißt, ihr könnt zwar einen sehr mächtigen Angriff machen, zieht dann aber 4 Karten nach. Und wenn ihr dann euch verteidigen müsst und ihr nutzt 2 oder 3 Karten zum Verteidigen, geht ihr in euren Zug und habt nur noch zwei Karten oder so für euren Angriff, weil die anderen habt ihr schon für die Verteidigung genutzt. Wodurch ein sehr interessantes, finde ich persönlich, Ressourcenmanagementsystem da drin herrscht.
Ja. Und das klingt halt jetzt mega interessant, weil mir ist Flash und Blood eher neu, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber das ist für mich gerade, was du beschreibst, ist so ein bisschen aus Duel Masters, was wir gerade gesagt hatten, dass jede Karte auch ein Land oder dein Mana sein kann. Mhm. Und das mit dem Nachziehen und sowas, das klingt so ein bisschen wie dieses neue Yu-Gi-Oh!-Format Rush Duels, was aber noch nicht so richtig bei uns angekommen ist. Aber ich glaube, in Japan ist das schon ein bisschen größer. Weil da ist es jetzt auch so, dass du auch ein kleineres Feld hast und alles spielen darfst. Du darfst beliebig viel beschwören. Also die haben jetzt gesagt, ja, normal schon, lassen wir jetzt mal sein, das macht eh keiner mehr. Sondern du spielst alles und ziehst danach wieder komplett nach. Mhm. Und damit wollen sie halt, dass du möglichst gute Comebacks oder viele Comebacks halt hinkriegst in dem Spiel. Und das klingt für mich so, als hätte Flash and Blood bei allen so ein bisschen geguckt und da war halt eine richtig gute Kombi dann so draus gemacht.
Absolut.
Das ist, glaube ich, auch so, wie man heutzutage ein neues Sammelkartenspiel entwickelt.
Und vor allen Dingen auch dieser Aspekt mit, dass eine Kreatur dein Deck quasi als Vorreiter ist, natürlich auch so ein bisschen, also ich muss da sofort an Commander denken halt. Das ist halt wirklich was spielst du für ein Deck? Ja, ich spiele den und den Typen als Ritter oder was weiß ich oder als Zauberer. Und dann hast du quasi schon direkt so eine, so ein Archetyp, von wegen, es wird wahrscheinlich diese Version geben. Und wenn du das dann noch ein bisschen feinschleifen kannst, im Sinne von, du spielst eine balancierte, aggressive oder defensive Version von diesem Deck, kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr, sehr komplex wird. Auch wenn es natürlich grundsätzlich, wie man es spielt, ist es komplett anders wie Magic the Gathering.
Man findet sich trotzdem relativ gut rein, weil man trotzdem einfach mit Ressourcen arbeitet.
Ja.
Man bezahlt Spells, das sieht man schon, also es geht schon. Was ich an dieser Stelle einmal ganz kurz einräumen muss, ganz, ganz viele Leute, die gleichzeitig mit Flash and Blood reden auch automatisch über diesen monetären Wert, der da drin steht.
Ja, genau.
Und damit ist es ja auch auf den Markt gekommen, indem es gesagt hat, hier, wir haben Displays, die sind 10.000 Euro schwer. Und da muss ich immer wieder sagen, ich finde das gut, dass sie das machen, weil, und das wissen dann wieder die wenigsten, du kannst dasselbe Display, was du für 10.000 Euro kaufen kannst, auch für 80 kaufen. Der Unterschied ist, da ist dann halt eine Coldfoil nicht drin. Diese Coldfoil ist der Sammelobjekt. Coldfoil ist ein sehr schönes, man könnte es mit dem Edged Foiling von Magic aus Modern Rise
Commander Legends
2
und aber Commander Legends.
Oder Commander Legends, passt auch ganz gut. Mhm. Sowas in dieser Art machen. Ja, wobei, es ist eher das aus Modern Rise 2, weil es eher so ein silbernes Foiling ist sozusagen.
Okay.
Und es ist wirklich ein schönes Foiling, keine Frage. Und pro Display hat man dann von der First Edition mal eine da drin. Und die kann halt eine Legendary sein oder ähnliches, wo du halt sehr selten was von bekommst. Und wenn du die dann ziehst, dann ist die halt extremst selten und sehr viel Geld wert.
Ja.
Du kannst die auch in normalem Regenbogen Foil ziehen oder in Non-Foil und die Karte trotzdem spielen, wenn du dir nur das normale Display holst. Und das finde ich so genial daran. Sie haben in demselben Spiel extreme Sammler und Investoren und ähnliches gebündelt, wie gleichzeitig auch mit Spielern, die eben sagen, hey, ich kann mir das nicht leisten, ich will was anderes haben. Ich glaube, die teuersten gespielten Karten gehen so zwischen 50 und 60 Euro und das ist ein Wert, das sind meistens Ausrüstungen, wovon ihr eine braucht, weil ihr könnt ja nur einen Helm tragen oder so.
Das ist wollte ich dich noch kurz zu fragen, weil ich höre auch ständig, dass man von manchen Karten, also da kannst du quasi ein Ausrüstungsset für mehrere Decks anwenden. Wie funktioniert das? Also diese Karten sind nicht in deinem Deck selbst drin, die hast du quasi als Nebendeck dazu und oder wie funktioniert diese Ausrüstungsmechanik?
Genau. Also nutzt die, wenn du das Feld aufbaust. Es gibt generische Ausrüstungen, die jeder tragen kann.
Mhm.
Oder eben Ausrüstungen für einen Brute, für einen Guardian, Ausrüstungen für einen Ninja oder ähnliches. Dies ist so aufgebaut, du hast, wie gesagt, in der Mitte dein Held liegen, links und rechts, links und oder rechts die Waffen liegen.
Mhm.
Und dann eben auf der linken Seite eben einen Helm, ein Brustpanzer, ein paar Schuhe und eine Handschuhe. Und die schlägst du zu Beginn des Spieles hin. Das ist das Interessante zum Beispiel bei dem Constructed. Es gibt bei Flash and Blood bisher zwei Arten von Schadenspunkten. Es gibt physischen Schaden und magischen Schaden.
Mhm.
Wenn du jetzt eine Ritterrüstung anhast, hilft die nicht so viel gegen magischen Schaden. Und deshalb ist es sehr interessant bei diesem Constructed, bei diesem großen 60-Karten-Format, dass du dort eben noch mehr Ausrüstung theoretisch mitnehmen kannst. Und wenn du dann, also man revealed erst seinen Helden, dann baut man sich sein Ausrüstungsset zusammen und dann mischt man sein Deck und spielt. Die Ausrüstungskarten sind, wie gesagt, nicht im Deck drin, die sind dann halt in so einem Extra-Deck mit dabei.
Ja.
Und das ist halt super interessant, weil wenn der Gegner dann so einen Magier aufdeckt, kannst du halt sehen, okay, ich brauche auch auf jeden Fall ein paar Sachen gegen so einen magischen Schaden.
Verstehe.
Und das ist halt super, super interessant und gibt sehr viel taktisch. Rein, ohne dass es unendlich kompliziert ist.
Ja.
Ich habe meinem Chef dahingestellt, wir waren einer der ersten, wenn nicht der erste Store, der in Deutschland überhaupt dieses Spiel hatte.
Mhm.
Und wir haben uns dahingesetzt und haben gesagt, das sind die Quick-Guide-Regeln. Wir spielen jetzt mal an diesen Quick-Guide-Regeln dieses Spiel. Und wir haben das gespielt, und dann war es 1 Uhr nachts. Also wir haben um 18 Uhr nach Feierabend haben uns da hingesetzt, Samstags, und haben gesagt, komm, wir spielen mal ein, zwei Runden, damit wir das mal sehen. Weil da war es dann schon so, bei uns in Europa war das relativ neu, in Amerika war es ja schon durch Alpha Investment und ähnliche Leute halt sehr gut bekannt.
Ja.
Und naja, dann haben wir das gespielt und gespielt und gespielt. Und wir sind trotzdem reingekommen. Wir haben immer noch Fehler gemacht. Aber es ist schon so simpel, dass man damit anfangen kann. Und gleichzeitig so tief, dass man auch wirklich gute Strategien reinmachen kann. Deswegen finde ich es ganz gut.
Ich finde es auch sehr.
Was ich gerade einen interessanten Aspekt finde, meinst du, dass es was für TCG-Kompletteinsteiger ist? Oder meinst du, dass es eher was für Leute ist, die aus anderen TCGs kommen, aus anderen Sammelkartenspielen? Das klingt für mich gerade eher danach so, als braucht man so ein gewisses Vorwissen, dann kommt man gut rein und sonst ist es eher kompliziert.
Ja, also tatsächlich denke ich, das ist auch der Grund, warum sehr viele gerade eben aus Magic rübergewandert sind, nicht nur wegen der Verbundenheit von YouTubern, sondern eben auch von einfach dem Aspekt her, dass da eben schon sehr viel Tiefe drin ist. Ich glaube aber, von allen Spielen, die wir genannt haben, ist nur Pokémon irgendwie einsteigerfreundlich. Yu-Gi-Oh! Möchte man jetzt einfach nicht einsteigen, wenn man es noch nie wirklich gespielt hat, weil dann versteht man es nicht wirklich. Oder man braucht eine Menge Zeit. Magic ist zwar eigentlich ein ganz schönes Spiel zum Einsteigen, bietet dir aber keine Möglichkeiten für den Einstieg. Und dann haben wir noch Pokémon, die einfach als Kinderspiel sehr, sehr schöne Einsteigerprodukte haben, die auch wirklich gut sind und da auch sehr viel Casual gespielt wird. Flash hat ähnliches System, du brauchst ein Mindestverständnis schon von Trading Card Games, da gebe ich dir zu.
Ja, aber ich glaube, ich würde fast schon sagen, so einsteigermäßig, also wenn man wirklich will und einem das Setting und die generelle Spielweise interessiert, ich glaube, dann kommt man da auch zurecht. Also ich glaube, das ist dann nur eine Frage der Zeit. Ja. Aber was ich nur mal ganz kurz herausstellen möchte, ist quasi, wenn wir die Grundrolle der Spieler in den Spielen, die wir bisher besprochen haben, noch mal durchgehen. Also bei Pokémon ist der Spieler quasi ein Pokémon-Trainer. Bei Magic the Gathering sind wir offiziell Planeswalker, die halt Sachen beschwören. Bei Yugi ähnlich, glaube ich. Also so eine Überrolle, die halt Monster beschwören. Was ich interessant finde.
Du in alten Ägypten warst du ein Magier und dann warst du ein Duellant.
Genau, es ist irgendwie crazy, was Yugi da macht. Aber was ich interessant finde bei Flesh and Blood, dadurch, dass du dich mit deinem Charakter halt so identifizierst, mit deinem Commander, sag ich jetzt mal, mit deinem Kämpfer, ist es halt wirklich wie so ein Duell zwischen zwei Kämpfern einfach. Also es ist wirklich so ein bisschen PvP-mäßig, wenn man es irgendwie aus, weiß nicht, World of Warcraft oder Dark Souls oder was auch immer. Es ist wirklich so, zwei Helden stehen sich gegenüber und es gibt keine anderen Monster, es gibt keine anderen Sachen. Es gibt ja auch diese Combat Chain, wo dann eben das passiert, was du eben erklärt hast, mit du wirfst Karten ab, die dann verschiedene Effekte haben. Einmal für Mana, einmal für die Effekte selbst. Und das finde ich halt unfassbar spannend, dass es halt auch komplett, also nicht komplett anderer Ansatz, aber schon einen limitierteren Ansatz haben, wo dann die Komplexität mehr im Mikromanagement liegt als im Makromanagement. Also du kannst ja dann die typischen Magic-Strategien von wegen Go Wide oder Go Big, das sind dann so grundsätzliche Thematiken, die sich halt bei Flash and Blood gar nicht stellen, weil du hast kein Go Wide, du hast höchstens halt Go Big, aber Go Big ist dann auch nicht so eindimensional wie Magic, sondern sehr viel komplexer mit verschiedenen Varianten. Ja. Und das finde ich, als Spiel macht das Flash and Blood da schon sehr viel interessant auf jeden Fall. Und noch ein anderer Aspekt, den ich jetzt mal kurz noch mit ansprechen wollen würde, wäre die Distribution und der Umgang mit Local Game Stores. Denn das ist was, da höre ich halt auch wirklich Leute, die noch nie Flash and Blood gespielt haben. Die hören darüber halt, also sie haben im Endeffekt das Proto-System aus Magic mehr oder weniger eins zu eins übernommen, ein bisschen verbessert und halt einen hohen Fokus auf Local Game Stores gestellt, was zu wunderbaren Geschichten führt, wie ein Local Game Store hier in Berlin, der halt Flesh and Blood, dadurch, dass halt viele Leute das halt im Laden spielen, einfach bei den Distributoren höher angerechnet wird und man bekommt dann bessere und teurere Promos, was wieder in die Richtung geht von dem Sammelwert, was du meinst mit diesen Cold Foil Sachen, die gibt's dann nur in Local Game Stores und nur dann in vielleicht 3 oder 4 Varianten, wenn der Local Game Store auch wirklich bespielt wird. Wie seht ihr diesen Aspekt, dass Flash and Blood, auch übrigens der Name, das sollte man in Paper spielen, es gibt keine digitale Variante davon, also es ist wirklich der Fokus auf In-Person-Play, Tournament-Play, Local-Game-Store-Play. Wie gefällt euch das?
Ja, das ist ja das Ding, dass sie mit Corona eine blöde Zeit dafür erwischt haben.
Das, so ein bisschen. Das ist hier doch auch wahr.
Ja. Und ich hoffe halt, dass das Flash & Blood dann nicht irgendwann mal das Genick bricht, weil sie noch krasser hätten einsteigen können, wenn Corona nicht gewesen wäre. Weil ich finde das so gut, wie die das halt machen. Mhm. Weil Pokémon, Yu-Gi-Oh! Magic, das sind die drei Riesen. Das sind die drei bekanntesten. Und ich zum Beispiel habe lange in meinem Mindset gehabt, ich werde, wenn nur die drei spielen und nichts anderes anfangen, weil die drei sind mir genug. Ich fange jetzt nichts Neues mehr an. Das ist ich will in den drei bleiben und dann ein viertes, das wäre ja viel zu kompliziert, so irgendwie. Aber das ist halt auch der Grund, warum so viele Karten dann Spiele dann wieder floppen, so oder nach einer Weile dann halt, zum Beispiel vor nicht langer Zeit wurde ich wegen Force of Will angesprochen, ob ich das mal ausprobieren will. Und ich so, nee, lass mal so irgendwie. Und aber Flash & Blood interessiert mich jetzt tatsächlich schon ein bisschen mehr. Und das ist auch dann das, wie du so eins in die Zukunft bringen kannst und dich gegen die drei Großen durchsetzen kannst. Und vor allem, wenn du deine Local Game Stores dann auch so unterstützt dabei, das ist natürlich auch noch ein Riesengewinn. Und ich hoffe echt, dass die Lockdown dann jetzt irgendwann mal vorbei ist. Und dann
dieser Lockdown-Aspekt ist tatsächlich sehr interessant, weil obwohl Leute nicht rausgehen konnten, hat der TCG-Markt einen Riesenboom erlebt. Also ein anderes Kartenspiel, was noch recht jung ist, aber sich großer Beliebtheit erfreut, ist Digimon TCG, die Neuauflage. Und das ist ja auch schon, also es hat ja schon so einen Ansichtserfolg bekommen bei vielen Leuten, wo dann Unboxing-Channels das halt eben sehr gerne aufmachen, wo auch sehr teure Karten drin sein können. Es hat wieder ein sehr interessantes Spielsystem und so weiter. Und ich würde fast schon das zusammen mit so Sachen wie was gibt's da noch, Metazoo, Schwarz und Weiß, in diese letzte Generation, Vanguard, diese ganzen jetzt so die neueste Generation von TCGs quasi schon so einpacken, die dann einfach jetzt den Markt noch mal ein bisschen aufmischen. Aber Flash & Blood ist schon, glaube ich, da der kompetitivste, der am meisten mit Magic mithalten kann. Aber Marc, du
bestehende Sachen schon zurückgreifen und weil sie auch schon bestehende Informationen haben und auch das Wissen mitbringen, Connections mitbringen und Ähnliches. Und was sie von Anfang an gemacht haben, ist eben auch eine kompetitive Szene aufzubauen, das zu promoten, Preise rauszuwerfen. Also das, was Wizards jetzt jahrelang abgebaut hat, einfach von 0 auf 100 wieder da zu sein. Ja. Man kann jetzt drüber streiten, ob das vielleicht mein hässlichstes Judge-Shirt ist. Ja? Weil, die Leute, die es nicht wissen, das Ding ist knatschig gelb und hat schwarze Ärmel. Das sieht aus wie eine Biene. Und es gibt den Zeitpunkt, wo ich es bekommen habe, nur in One Size. Das heißt, Leute, die vielleicht etwas fälliger sind, haben das doch sehr schnell gestretched. Wenn ich mir dann zum Beispiel das Normale angucke, das Magic, was jetzt so in so einem Blau-Schwarz gehalten wurde seit neuestem, früher in ganz schwarz. Bei Pokémon habe ich so einen Kittel bekommen. Das war
geil, Professor-Kittel.
Ja, weil es halt Professor-Kittel ist, genau. Ja. Und für Yu-Gi-Oh! Habe ich eine E-Mail bekommen, dass ich jetzt Judge bin, das war's. Also, hat man noch nicht mal irgendwas gekriegt. Ich weiß auch gar nicht, ob es für Yu-Gi-Oh! Wirklich einen einheitlichen Dresscode gibt. Wahrscheinlich gibt es diese roten Konami-Shirts, soweit ich weiß, aber wahrscheinlich nicht in Europa. So oder so, ich finde diese schwarz-gelbe Shirt so schlimm. Aber sie sind von 0 auf 100 gestartet und haben das jetzt schon gemacht. Etwas, was Wizards eben abgeschafft hat. Deswegen muss die Judge-Community sich aktuell selber um Shirts kümmern, weil man von Wizards keine Shirts mehr bekommt. Und diese Szene, diesen Anreiz, hey, kommt auf unsere Turniere. Es gibt Preise. Wir geben euch, also wenn du dich bei Flash & Blood anmeldest, bekommst du da schon einiges an Promos und an Kram, was fast schon deine Anmeldung wert ist. Das haben sie auch bei Yu-Gi-Oh! Zum Beispiel. Bei Yu-Gi-Oh! Kriegst du Würfel, Playmats und was nicht alles, die teilweise dann wirklich so teuer sind wie deine Anmeldung. Das ist wirklich großartig. Und dann meldest du dich bei Magic an und selbst auf den Grand Prix kriegst du halt nichts.
Ja.
Also da muss ich halt sagen, die haben halt wirklich hart analysiert und einen Marktstart durchgelegt, der trotz Corona extrem gut ist. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass Flash & Blood, auch wenn es aktuell ein bisschen am Zurückgehen ist, gekommen ist, um zu bleiben. Und das nicht so krass in der Versenkung verschwinden wird, wie eben Force of Will, Schwarz-Weiß, Vanguard oder sonstiges.
Ja, das ist auf jeden Fall so ein Punkt halt. Einfach so viel. Also ich glaube, Flash & Blood wird dann so ein bisschen zeigen, ob so der aktuelle Kurs von Wizards of the Coast vielleicht sogar gerechtfertigt wäre. Weil sollte Flash & Blood jetzt noch scheitern mit diesem hohen Fokus auf Competitive Play, mit In-Store-Play und so weiter, dann würde das ja im Nachhinein Wizards of the Coast recht geben, dass sie sagen, das hat sich nicht gelohnt. Und guck mal, jetzt sind sie auch noch gescheitert. Aber im Moment zeigen ja alle Zeichen so in die andere Richtung. Man weiß noch, bevor jetzt das Magic Las Vegas Event war von Channel Fireball, hat auch Channel Fireball, die dann direkt, da kommen wieder die Connections mit rein, weil Flesh and Blood Leute direkt zu Channel Fireball gesagt haben, hey, ihr habt Turniere gemacht, könnt ihr uns damit irgendwie helfen? Habt ihr Bock, dann Las Vegas Turnier zu machen? Und sie haben noch, bevor es wieder mit Magic Paper Turnieren wieder losging, haben sie halt dieses Flesh and Blood Turnier gemacht, was halt auf Proto-Level ist, was ein Riesenerfolg war, wo die Leute sich super gefreut eine haben. Eine Woche vorher. Genau, eine Woche vorher sogar noch. Ja. Und es ist halt einfach so ein, das hat schon ein bisschen was von so einem Power-Move, so von wegen, ha, okay, so, ihr wart mal, jetzt habt ihr das alles abgestoßen, so geht's richtig, mit euren Leuten so. Und ich hoffe halt so ein bisschen, dass es die umgekehrte Wirkung hat, im Sinne von, dass Magic sich denkt, ach, verdammt, ich glaube, wir müssen das mal wieder ein bisschen befeuern. Ich glaube, wir müssen mal wieder Store-Promos bringen, die man nur da und nirgendwo anders gibt, anstatt halt Secret Lairs zu verkaufen, die optisch ähnliche Funktionen erfüllen. Und halt eben noch mal so ein bisschen den Leuten zeigen, hey, es lohnt sich, jeden Freitag in Store zu gehen und Magic zu spielen. Und das ist halt sowas, was halt Flesh and Blood in seiner Grundausstattung einfach jetzt schon so viel besser symbolisiert als als Magic the Gathering. Wobei ich tatsächlich sagen muss, wo sie sich, glaube ich, ein bisschen ein Bein stellen, was die allgemeine Popularität von Flesh and Blood angeht, ist in dem Mangel eines Online-Klienten. Denn ich glaube, wenn du dir die also viele Leute von uns machen ja auch, also wir alle machen Content und wir kennen ja auch viele Leute in derselben Bubble, die halt eben ausschließlich Magic Arena Content machen oder eben Master Duels Content oder TCG Online Content, also Pokémon TCG Online Content. Und Flesh and Blood Content zu produzieren, ist tendenziell einfach eine schwierigere Weise reinzukommen, weil du brauchst ein Kamerasetup, wenn du Facecam haben willst, brauchst du mehrere Kameras, du brauchst immer einen Live-Opponent dabei und du kannst halt einfach nicht in einem Video 6 Matches mit 6 verschiedenen Leuten haben, ohne da 3 Wochen Planung und 2 Drehtage irgendwie reinzuballern. Das heißt, das ist so ein bisschen das, wo ich sagen würde, ich appreciate den Ansatz zu sagen, bei uns soll man in Fleisch und Blut spielen, aber ein Online-Client wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Bitte.
Ja, und da finde ich etwas großartig, was sie gemacht haben, weil sie sind nicht nur hingegangen und haben gesagt, hey, Content Creator, meldet uns bei euch bei uns, damit wir nie was damit machen und wir nehmen uns die Millionen, die wir euch versprochen haben, in die eigene Tasche. Andere größere Firmen. Sondern Flesh and Blood ist wirklich hingegangen und hat gesagt, hey Leute, seid ihr Turnierorganisator? Dann meldet euch. Seid ihr Content Creator? Dann meldet euch. Sie haben einen auf der Webseite einen eigenen Button, wo du dich als Content Creator bewerben kannst, damit du einfach Stuff von denen bekommst zum Content.
Das ist cool.
Und das ist was, wo ich sage, das ist wahnsinnig cool. Auch wenn man nicht so viel mit Flesh and Blood schon zu tun hat, einfach dieses, ich mache Content, ich mache Variety-Content, ich will das mal austesten. Dann gab es Content-Creator, die 1-2 Starterdecks zugeschickt bekommen haben, wo sie dann ein Review zu machen konnten. Und. Das ist wirklich, wirklich cool. Und ich muss sagen, gerade dort versuchen sie ja auch zu unterstützen, wo es nur geht. Ja. Auch in den Local Game Stores werden ja auch sowas wie Webcams und Ähnliches sollen ja jetzt auch demnächst dann dort zum Beispiel vor Ort kommen, gerade in den größeren Stores, damit man dann auch Streams und so weiter machen kann. Ja. Und also da sind sie auf dem richtigen Weg. Ich finde es auch nicht so schlimm, dass es keinen Online-Client gibt. Ich meine, klar, auf meinem Channel laufen auch nur die Live-Gameplays und Ähnliches, weil ich halt mich von Arena und allem anderen halt nicht so einwickeln lasse.
Ja.
Und dementsprechend, das geht schon. Und
es ist auf jeden Fall, also du merkst halt einfach nur den Unterschied, dass sobald du über Content Creation sprichst, ist das quasi dann auf einmal eine Frage, kannst du 5 Gameplay-Videos in der Woche machen oder 500? So, einfach nur von der Quantität, wie schnell das Matchmaking funktioniert. Also ich will gar nicht sagen, dass es eine besser ist oder dass es unbedingt einen Online-Klienten braucht. Ich glaube nur, für die längere, also für auch das Ankommen in der breiten Masse, wäre es nicht schädlich. Aber auf jeden Fall, aber ich appreciate auf jeden Fall auch, dass sie diesen Claim haben, das Spiel heißt Flesh and Blood und wir bleiben dabei, es gibt keinen Digital-Klienten. Das ist auch ein bisschen Power-Move auf jeden Fall. Aber Tim, wie stehst du zu Flesh and Blood? Wäre es was du jetzt interessiert wärst, mal auszuprobieren und mal zu spielen?
Ja, das ist genau, was ich gerade gesagt habe. Ich bin echt so diesem die drei großen Mindset gewesen, aber das ist echt besser, open-minded zu sein. Und das mit dem, das ist halt auch so dieser Punkt, was bietet das für Content-Creator halt so ein bisschen? weil ich habe gerade nicht so viel Hobbyzeit. Deswegen, das meiste an meiner Freizeit stelle ich fast in meinen Kanal gerade. Ja. Und freue mich, wenn ich mal eine Commander-Runde irgendwie reinkriege, irgendwie abends. Ja. Dann halt jetzt, ja, einfach mal Flash and Blood mir so anzugucken, wie sieht die Kunst für mich aus. So, ich gucke mir auch gerne so andere Aspekte an, wie das Design der Karten und da einfach jetzt mal in Flash and Blood reinzugucken. Ich bin gerade echt versucht, da dieses diese Content-Creator-Unterstützer-Dings mal anzugucken. Ja. Einfach, warum ich mal probieren so, ne? Und dann vielleicht schicken die mir was zu und dann mache ich da was zu.
Das wär auf jeden Fall ziemlich cool.
So, bleiben die auf jeden Fall auch in den Köpfen der Leute. Das ist das Wichtige, gerade in dieser Zeit.
Dann. Ja, genau. Und wenn nicht, melde ich, dann kümmere ich mich drum.
Ja, stimmt.
Ja, Hammer. Also ich würde sagen, damit haben wir eigentlich schon einen ganz guten Abriss über, ich glaube, so die drei größten Magic the Gathering-Konkurrenten schon fast zusammengefasst. Wenn ihr jetzt quasi neben Magic the Gathering ein anderes Sammelkartenspiel spielen könnt, welches wäre es von den dreien? Wäre es Yu-Gi-Oh!, Pokémon oder Flesh and Blood? Marc?
Ich spiele alle davon.
Also du kannst nur eins wählen. Fall. Sagen wir mal, einsame Insel. Du darfst nur eins wählen. Du darfst dein Magic Deck einpacken. Und welches ist dein zweites Deck aus welchem Spiel?
Ich glaube tatsächlich, ich würde als zweites Deck aktuell noch Yu-Gi-Oh! Wählen. Mhm. Was die Bewandtnis hat, dass die Yu-Gi-Oh! Community gerade kurz nach Corona und jetzt auch durch Master Duels einen riesigen Boost bekommen hat. Mhm. Und ich dort wahrscheinlich überall Spieler finden würde. Und dadurch, dass es in Yu-Gi-Oh! Nur ein echtes Format gibt. Es gibt auch da so Fan-Formate und so weiter. Es gibt eigentlich nur ein echtes Format. Mhm. Findest du dort auch überall Spieler. Es ist nicht so wie in Magic, ich packe mein Legacy-Deck an und komme dahin, die spielen alle Standard. Ja. Sondern ich habe mein Yu-Gi-Oh!-Deck, setze mich in Yu-Gi-Oh!, dann spielen wir Yu-Gi-Oh! Und also ich glaube, deshalb würde ich das aktuell noch wählen. Pokémon spiele ich nur Kel oder mein 99-Format. Da findest du eh keine Leute für. Und Flash and Blood würde ich einpacken, aber Flash and Blood judge ich lieber, als ich spiele.
Ja. Tim, wie sieht's bei dir aus? Einsame Insel, du hast dein Magic-Deck und welches Deck darfst du noch mit einpacken?
Ja, also bei mir wäre es auf jeden Fall auch Yu-Gi-Oh! Dann. Weil auch ich so ein bisschen die größte Nostalgie-Erinnerungsfaktor daran habe, der sich auch immer so ein bisschen emotional beim Spielen auf einen auswirkt. Da kann man einfach nichts gegen sagen. Also ich habe halt zu Flash and Blood zum Beispiel keine emotionale Verbindung. Mhm. Ich kann das appreciaten, wie geil die Mechaniken sind und wie Spaß das auch beim Spielen macht. Aber ich werde erst so richtig in Flash and Blood reinkommen, wenn ich da drei Locals irgendwie mitgemacht habe und mega Spaß dabei hatte, mega coole Leute dadurch kennengelernt habe und sowas. Das ist halt einfach das, auch die Seele des Sammelkartenspiels. Mhm. Und das habe ich halt am meisten mit Yu-Gi-Oh! Und Magic, deswegen das immer noch so für mich das Größte ist.
Zusätzlich ist das ja ziemlich unfair, weil du nimmst einfach nur dein Cube mit, dein Yu-Gi-Oh! Cube. Weil es gibt ja immer noch diesen Yu-Gi-Oh! Cube, den wir mal zusammen irgendwann mal spielen sollten. Und zwar den Gold Cube, richtig?
Genau, Gold-Format, das ist das, was du gespielt hast, Robin, aber noch 2 Jahre weiter. Ja. Aber ist eigentlich, das ist nicht dieses, also es gibt auch Vanilla-Beatsticks drin, aber die sind nicht das Beste so. Mhm. Du kannst in dem Deck, gerade auch, weil du es wie ein Cube draftest dann, 10 verschiedene Decks bauen und alle sind etwa balanced, weil ein schwaches Deck kann dafür den Top der Gier drin haben, der einen Teil 2 Karten zieht, aber das starke Deck mit der Chaos-Dings hat vielleicht dann nicht die besten Zauberkarten gekriegt oder sowas.
Verstehe. Und
das ist halt.
Das klingt sehr.
Also, das müssen wir unbedingt mal gegeneinander spielen. Ne?
Das klingt sehr interessant. Vor allen Dingen bei dem Code-Format, dann werden wahrscheinlich auch so irgendwelche Deck-Archetypen, die ich dann, nachdem ich schon aufgehört habe, Yu-Gi-Oh! Zu spielen in meiner Kindheit, irgendwann habe ich gehört, dass es sowas wie gibt wie Clown Control und sowas, wo ich denke, boah, allein wenn das Deck Clown Control heißt, denke ich schon, das muss ein fabelhaftes Deck sein.
Stimmt, die Clowns müsste ich eigentlich nochmal einbauen in den Cube. Die sind eigentlich ziemlich cool, ja. Die gab es auch schon in Code, oder?
Ich glaube, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, was ich noch mitnehmen würde, ist natürlich mein Magic Deck und natürlich jetzt, wo ich euch beide gehört habe, ein Yu-Gi-Oh! Deck, damit ich mit euch Yu-Gi-Oh! Spielen kann auf der einsamen Insel. Sonst hätte ich wahrscheinlich Flash and Blood geholt, aber jetzt habt ihr beide Yu-Gi gesagt, dann schließe ich mich einfach an. Einfach Mitgänger. aber ja, das, ja. ist auch schon quasi das Ende dieser Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und lasst uns gerne an euren Kommentaren teilhaben, was ihr für andere TCGs spielt, was ihr mal gespielt habt, was für Aspekte mit Nostalgie, Artwork, Geschichte eines TCGs, was das alles so mit euch gemacht hat, was es euch quasi influenced sozusagen und an welchen TCGs ihr noch Interesse habt, wenn ihr den denn noch nicht gespielt habt. Und an der Stelle natürlich nochmal vielen, vielen Dank, Tim, dass du für diese fabelhafte Folge dabei warst.
Ich danke auch.
Dann natürlich nochmal ein persönlicher Shoutout an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, namentlich General Götterspeise, Basta Madison, EasyReader24, Jan und Jan Erik. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns direkt über patreon.com/gamery unterstützt und uns da ein bisschen was an den Kosten von unseren Schultern nimmt. Und natürlich zu guter Letzt vielen, vielen Dank, Marc, dass du auch diese Woche wieder dabei warst.
Immer wieder gerne.
Und wir hören bzw. sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.